Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start, und zwar den guten Sebastian. Guten Morgen.
Moin Michael.
Hi, grüß dich. Wir beide haben uns auf den Ubisoft Digital Days getroffen und du bist zum ersten Mal zu Gast, deswegen sag doch mal ein paar Worte zu dir.
Ja, ich muss obligatorisch sagen, dass ich ein großer Inside Moin Fanboy bin. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange in der Branche. Mich gibt es jetzt, glaube ich, ja, ein bisschen 2 Jahre und ein bisschen drüber. Mhm. Ich arbeite bei ingame.de, bin da mittlerweile Chefredakteur und ja, hampel ein bisschen vor der Kamera rum. Wir haben so eine ja, relativ regelmäßig laufende News-Show, sage ich mal, Webshow. Ja, das ist so mein Baby. Ja, und so ansonsten freue ich mich, wenn ich auf irgendwelche Events kann und nette Leute kennenlerne wie dich.
Ah, ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns da getroffen haben. Und jetzt, wo du schon hier bist, können wir ja auch ein kleines bisschen die Werbetrommel rühren. Erzähl doch ein bisschen was zu deinem Format und was ihr da genauso macht.
Ja, eigentlich, das läuft jetzt mittlerweile jeden Freitag, nennt sich InWeek. Und ja, wir handeln eigentlich immer so die wichtigsten Neuigkeiten der Woche der Gaming-Welt sozusagen ab und versuchen das immer ein bisschen, ich sag mal, es ist leicht durchgeknallt, also nicht ganz komplett seriös. Mhm. Immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern dabei. Ja, und so funktioniert das eigentlich. Jeden Freitag kommt das einmal.
Das ist cool. Wie viele Leute sind daran beteiligt?
Ja, dadurch, dass wir ein relativ kleines Team sind, bin ich das primär alleine. Aber mein Kollege, der macht dann die Kamera und hilft mir dann auch ab und an beim Schnitt.
Ah, cool. Also das ist schon ziemlich, also man kann schon sagen, persönliches Projekt dann auch.
Ne? Ja, was man vielleicht dem Ganzen auch ein bisschen anmerkt.
Was nicht schlecht ist, ich finde das gut. Also aus persönlichen Gründen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass so persönliche Projekte dann ja auch dann so einen gewissen Touch dann irgendwie haben und dass dann nicht zu so einer Fließbandarbeit verkommt. Das ist dann cool.
Ja, man ist halt irgendwie auch anders dabei. Also das ist der Vorteil bei InGame. Es ist halt wirklich ein kleiner Laden, wie man vielleicht auch in meiner kleinen Laufbahn jetzt gerade gehört hat, also vom Praktikant sozusagen zum Chefredakteur nach einer Weile. Das Schöne ist halt da, dadurch, dass es ein kleines Team ist, man kann sich super schnell einbringen und kann halt auch eigene Ideen ein bisschen ausleben. Ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber eigentlich ganz charmant.
Ja, aber du kommst dann ja auch schon so ein bisschen rum. Also wir beide sind gestern Ubisoft Digital Days, das hat in Paris stattgefunden. Das war irgendwie, hat Ubisoft quasi so eine kleine Minimesse gemacht. Wo sie so eine Halle gemietet haben und haben da alle möglichen Sachen irgendwie aufgestellt und man fühlte sich da wirklich so ein kleines bisschen, ja, ich weiß nicht, ich hatte schon so Gamescom in ganz, 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 ganz klein, also so, als hätten sie da einfach den Stand von der Gamescom irgendwie nochmal aufgestellt, nur nicht ganz so.
Das Wichtigste, ja. Mit Warteschlangen.
Ja, mit Warteschlangen sogar. Also das ist ziemlich ungewöhnlich gewesen sein soll für so ein Presseevent. Ich habe es jedenfalls noch nie so gesehen und bei Ubisoft, ich war letztes Jahr nicht dabei, soll es sowas nicht gegeben haben. Das war dieses Jahr wohl das erste Mal, dass die sowas hatten. Mhm. Und ja, wir sind da, um es kurz zu erklären, wir sind da hingekommen, aus Deutschland eingeflogen, aus verschiedenen Städten, München, Düsseldorf und so weiter. Und wurden alle in einen Bus gesteckt. Ich glaube, es waren insgesamt, lass mich nicht lügen, 18 Personen?
Ja, grob über den Daumen könnte hinkommen, ja.
So um die 20, ne? 20 Journalisten von verschiedenen Formaten, da war natürlich auch IDG dabei, sowie auch kleinere Blogs und so weiter und sind dann da angekommen in der Halle und dann auch am selben Tag wieder zurück. Also ich glaube, wir hatten 6 Stunden ungefähr Zeit, uns alles irgendwie anzusehen und komischerweise, wir kommen dahin, also ich komme dahin, habe mir einen Kaffee genommen und gedacht, boah, ist ja massig Zeit. Und am Ende hat sich rausgestellt, dass die 6 Stunden dann doch zu wenig waren.
Ja, das ist witzig, weil ich mich mit meinem Kollegen irgendwie auch erstmal zu dem in die Fläche geschlängelt habe, wo dann irgendwie relativ wenig los war. Wir uns erstmal nach Häppchen Ausschau gehalten haben, wie gute Videospielredakteure das nun mal so machen. Und wir dann so langsam einen Plan schmieden wollten, etc., welche Spiele wir uns anschauen und ach, das schaffen wir ganz locker. Dann fangen wir doch auch gleich hier nochmal an, ein bisschen zu schneiden. Letztendlich war es dann so, dass wir irgendwie bis auf die letzte Minute gerade so fertig geworden sind, mit uns die Spiele anzuschauen. Also wir haben rein von der Arbeit noch nichts weggeschafft. Also ja.
Ja, echt, das war so. Also es war wirklich, ging mir auch echt genauso, weil du hattest ja auch den Anfang so, das ist ja eigentlich relativ überschaubar gewesen vom Portfolio. Ne? Sollen wir mal so ein bisschen aufzählen, was es da zu sehen gab?
Das können wir gerne tun.
Was fällt dir im Moment so ein aus dem Stegreif?
Darf ich jetzt sagen, dass ich das Presskit offen habe?
Okay, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ey, weißt du aus dem Gedächtnis, was da so gezeigt worden ist?
Oh ja, lass mich überlegen. Da hätten wir zum Beispiel Assassin's Creed Liberation HD. Möchtest du immer dazu was sagen? Soll ich dir eine Pause lassen? Oder?
Ja, lass uns einfach mal kurz. Ich glaube, wir beide haben ziemlich ähnliche Highlights. Ne? Es gab zwei Spiele, die ziemlich krass waren. Ja. Die beiden handgezeichneten. Ich glaube, die schieben wir dann zum Schluss. Ich glaube, darüber reden wir am meisten. Aber lass uns mal die üblichen Verdächtigen direkt abhaken. Natürlich Assassin's Creed. Und Liberation HD ist, wie der Name schon sagt, eine HD-Version von dem Vita-Teil, der letztes Jahr rauskam. Und das finde ich persönlich echt cool, weil ich dachte nämlich letztes Jahr, als es für die Vita kam, dass Avelin, der Charakter, der da vorgestellt worden ist, eigentlich eine ziemlich coole Figur ist. Nicht nur, weil sie die erste Frau in der Hauptrolle von Assassin's Creed ist, sondern finde auch, dass ihr Hintergrund, ihr historischer Hintergrund und so halt einfach eine gute Grundlage für interessante Geschichten in diesem ganzen Universum ist. Und dass sie jetzt, also auf der Vita war das so, dass die Technik einfach so bekackt war, dass dieses Spiel total unterging irgendwie. Also irgendwie war es sehr ambitioniert, auf so ein Handheld, so ein großes Open-World-Spiel, wie man die normalen Assassin's Creed so kennt, da so umzusetzen. Und ich finde das richtig cool, dass sie das nochmal angehen, weil das, was sie gezeigt haben, sah ja wirklich eins zu eins aus wie ein normaler Assassin's Creed-Titel, oder?
Ja, muss ich echt sagen. Also ich sollte dem jetzt gleich hinten anstellen, dass ich von Assassin's Creed nicht allzu viel Ahnung habe. Also das einzige Assassin's Creed, das ich gespielt habe, war Teil 1. Deshalb hat sich das auch mein Kollege angeguckt. Und ich habe ihm ein bisschen über die Schulter geguckt, aber ich muss sagen, rein von der Technik her sah das wirklich super aus. Und auch der werte Herr, der ihn da so ein bisschen betreut hat, hat auch gleich gesagt, ja, ganz wichtig, wenn ihr euch das anguckt, Animationen wurden überarbeitet, das ist alles neu, Texturen wurden nicht nur verfeinert, sondern irgendwie auch die ganzen Modelle nochmal neu in das Spiel eingebaut. Und das hat man wirklich angesehen. Also es sah wirklich nicht aus wie eine halbgare PS Vita-Portierung. Fand ich schon beeindruckend.
Also mir sagte der Typ dann auch, dass sie dann einige Fehler, also sie haben aus dem Feedback gelernt, das sie gekriegt haben, und einige Fehler auch weggenommen. Also es gab zum Beispiel ziemlich krasse KI-Schwächen bei der Vita-Version. Da war das wirklich so, dass du da durchs Dorf gelaufen bist und dass Gegner, die dich angefallen haben, irgendwie zwei Häuserecken weiter vergessen haben, wo du eigentlich bist.
Auch praktisch.
Oder es gab auch andere Sachen, wo sie sich dann tatsächlich durch die ganze Stadt hindurch verfolgt haben und also es war sehr unausgegoren und technisch sehr unsauber. Also es war zwar spürbar, dass durch dieses New Orleans-Setting, ich glaube, da spielt es, und auch um den Mississippi herum, das ist alles sehr spannend, und man hat ja auch so Sumpflandschaften und so, was in Assassin's Creed jetzt auch so bisher nicht vorkam. Und ja, ich find's cool. Also es soll nur ein Download-Titel werden.
Genau.
Was für Sammler der Assassin's Creed Spiele natürlich ein bisschen doof ist, weil bisher ist alles auf Disc erschienen. Auf der anderen Seite muss man sagen, nur Download, dafür sieht es schon ziemlich krass aus.
Nee, stimmt. Also, wie gesagt, also es ist keine halbgare HD-Portierung. Also hätte ich erwartet. Also wir hatten uns vorher das Presskit schon angeguckt, bevor wir letztendlich auf diesen Digital Days waren, weil Ubisoft das schlauerweise ja, während wir unterwegs waren, veröffentlicht hat. Und als ich dann die Namen gelesen habe, dachte ich mir schon so, ach nee, kommt. Aber hat mich dann letztendlich doch ein bisschen überrascht, dass es so gut aussieht. Aber wie gesagt, rein spielerisch kann ich da nicht viel zu sagen. Mich lässt Assassin's Creed da immer ein bisschen kalt.
Ja, ich glaube, da geht's dir mit den anderen Assassin's Creed-Titeln ja auch nicht so viel besser, ne?
Doch, das ist die App schlechthin. Also ich werde mir nur deshalb ein Tablet kaufen, damit ich das auf meinem Tablet genießen kann. Ja, egal.
Das ist Assassin's Creed Pirates. Und nee. Da muss ich sagen, also ich mag die Reihe, aber das ist wirklich super langweilig. Also, willst du es erklären?
Ich kann es versuchen. Also ich muss dazu sagen, man hat auch nicht so viel davon gesehen. Also es war ja wirklich nur so ein kleiner Trailer, dieser Teaser-Trailer, mit dem sie das Spiel angekündigt haben. Und der war auch nicht so wirklich ergiebig. Und so wie mir der Scriptschreiber, glaube ich, zum Spiel war vor Ort. Er hat mir das so ein bisschen erklärt oder zumindest versucht zu erklären. Und das Ganze ist ja eigentlich nur eine App reduziert auf die Seeschlachten von Assassin's Creed 3 beziehungsweise Black Flag.
Genau. Ne? Und auch nicht so mit der krassen Action, die man so jetzt kennt aus dem Mainstream-Titel, sondern es ist natürlich schon angepasst an die Begebenheiten des App-Seins fürs iPad. Das heißt also, dass du da jetzt nicht total die mega krassen Schlachten schwingen kannst und du bewegst dich auch nicht als Figur selbst über dieses Schiff, sondern es wird alles irgendwie reduziert auf so eine Touch-Steuerung. Finde ich persönlich so ultra langweilig.
Ja, wie gesagt, also schon die beiden Assassin's Creed Titel, die sie da gezeigt haben, haben mich schon von vornherein nicht so sonderlich angesprochen. Also der Herr hat sich wirklich Mühe gegeben, mich noch davon zu überzeugen, und dass auch die Story, an der er fleißig mitgeschrieben hat, total durchdacht ist und total spannend sein wird. Ja, kann man jetzt halt wirklich nicht viel sagen. Was er mir halt irgendwie versucht hat zu verklickern, ist, dass das Ganze ein Open-World-Spiel sein soll, dass du mit deinem Schiff irgendwie die See bereisen kannst und da dann irgendwie frei nach Schnauze irgendwie Aufträge erledigen kannst. Ja, muss man mal schauen. Macht mich jetzt aber tendenziell auch nicht so wirklich heiß.
Wie machen sich denn die beiden anderen Mainstream-Titel, die gezeigt worden ist, heiß? Ich glaube, aus dem Gedächtnis meine ich mich zu erinnern, dass auch Watch Dogs und The Crew gezeigt worden sind.
Bist du dir wirklich sicher?
Ich glaube schon.
Okay, dann hast du, glaube ich, recht.
Ja. Ich konnte jetzt nicht so richtig bei den anderen Titeln gucken, weil The Crew habe ich schon auf der Gamescom gespielt und das gefällt mir gut. Das ist ein ganz cooles Online-Multiplayer-Rennspiel mit einer riesigen Karte, weil man ja die USA befahren kann. Mhm. Ich glaube, da muss man auch nicht viel mehr zu sagen. Ich denke, Rennspielfans sollten sich das auf jeden Fall angucken. Sie haben da noch mal so zwei Anspielpots gehabt. Man konnte da noch mal ein bisschen länger spielen. Ich habe, dadurch, dass ich es auf der Gamescom schon gesehen habe, mich da jetzt nicht mit aufgehalten, aber dann noch mal über die Schulter geguckt. Und das sieht wie E und T unheimlich gut aus. Ich glaube, wer Test Drive Unlimited und diese Richtung mochte, dass man so eine frei befahrbare Gegend hat, der muss sich das mal angucken. Mhm. Und bei Watch Dogs haben sie interessanterweise jetzt gar nichts von diesem eigentlichen Singleplayer-Spiel gezeigt, sondern so einen Multiplayer-Modus, wo man mit so einem Pad, also wo einer mit dem Pad so Sachen manipuliert, die der andere Spieler dann bewältigen muss. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also ich habe mich ein bisschen geärgert. Also ich habe mich erst gewundert, warum zeigen sie Watch Dogs und The Crew auf den Digital Days, da wo es ja eigentlich um Download-Spiele und digitale Inhalte geht, wurde damit erklärt, dass es primär um die Companion-Apps ging. Sowohl bei The Crew als auch Watch Dogs. Hat mich letztendlich ein bisschen geärgert, weil Watch Dogs konnte ich noch gar nicht spielen. Ich habe es auf der Gamescom nicht spielen können, weil ich irgendwie in den Hallen unterwegs war und die ja schon am Mittwoch gerammelt voll waren.
Mhm. Vielen Dank an diese scheiß Wildcards. Liebe Gamescom Köln Messeleitung, das wollen wir nächstes Jahr nicht nochmal so sehen.
Die haben uns die Tage versüßt.
Völlig. Das war fantastisch und sehr entspannt.
Mhm. Nicht. Ja. 5 Stunden Battlefield-Schlange, glaube ich, schon am Mittwoch.
Super. Unfassbar. Na ja. Egal.
Genau, Watch Dogs. Gespielt habe ich es. Ich war allerdings nur derjenige, der den, wie heißt der? Aiden Pierce, glaube ich, gell? Mhm. Gesteuert hat. Und genau, war dann derjenige, der von demjenigen am Pad ein bisschen malträtiert wurde, der dann irgendwelche Säulen aus der Straße fahren konnte oder die Brücken hochklappen konnte. Ja. War wirklich nur so eine kleine Checkpoint-Raserei. Mhm. Deshalb konnte ich da jetzt nicht so viel in das Spiel reinschauen. Das mit der App scheint ganz gut zu funktionieren. Ist eigentlich eine ganz witzige Sache, dass wirklich jemand am Pad, unabhängig wo er ist, ja, spielende Menschen beeinflussen kann. Finde ich ja ganz geschickt irgendwie. Aber letztendlich weiß ich nicht, wenn ich alleine mit meinem Pad irgendwo sitze und dann ja diesem Spieler hinterher jage, und ich letztendlich ja nicht wirklich sehe, was mein Tun für Auswirkungen hat, ob mich das dann reizt. Hm. Also wenn ich neben dem auf der Couch sitze, klar, ah, guck mal, der ist gerade gegen die Wand gefahren, wie witzig, aber sonst könnte das ein bisschen, weiß ich nicht, träge werden. Also
Ja, ich meine, der Grundgedanke ist ja ziemlich cool, das trägt ja so ein bisschen diesen Hacker-Flair ja schon so ein bisschen Rechnung, dass man da jetzt irgendwie mit so einem Pad halt die Sachen machen kann, die auch immer angeworben sind, also Ampeln manipulieren und so, das ist ja prinzipiell auch cool, dass es auch tatsächlich also realisiert wird, ist die Frage, ob es dir im Singleplayer irgendwie was bringt, tatsächlich dein Pad in die Hand zu nehmen. Es war auch nicht so ganz geklärt, ob sich jetzt nur dieser Multiplayer-Modus oder auch im Singleplayer anwendbar ist, ne? Also, oder haben sie dazu was gesagt?
Also, soweit ich ihn verstanden habe, wird da noch ein bisschen mehr kommen und mehr gezeigt. Mhm. So viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Aber zumindest hat er es so gesagt. Ja, hoffe ich mir auch davon, weil ist so in diesem, ja, Multiplayer, sage ich mal, ist es eine ganz nette Sache. Mhm. Passt ja auch wirklich zum Thema, aber gerade dieser eine Modus hat mich jetzt nicht so komplett weggehauen.
Das stimmt. Gut, check. Also ich weiß auch nicht, ob man sich jetzt Watch Dogs für Checkpoint-Rennen kaufen will, aber
eher nicht.
Aber technisch ist es auf jeden Fall ganz cool. Ich meine, vielleicht machen sie es ja auch für Singleplayer. Das würde dann ja sozusagen das Wii U-Pad sozusagen ersetzen, dass du dann halt darüber dann noch so kleine Hacks machen kannst und vielleicht bringe ich das ein bisschen mehr in dieses Spiel rein. Wer weiß. Sieht aber wie E&T eigentlich ganz cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Zukunftsversion von Assassin's Creed. Also denke ich jedes Mal, wenn ich das sehe.
Hat so einen kleinen Tick, ja, das stimmt schon.
Ich bin ziemlich gespannt, wie sich das entwickelt. Das wird auf jeden Fall also sah nach wie vor immer noch sehr gut aus.
Auf jeden Fall.
Ja, lass uns mal über die anderen Titel können wir, glaube ich, relativ schnell hinweghuschen, weil die sind eigentlich nicht so interessant. Da gab es Trials Frontier. Mhm. Das ist nicht zu verwechseln mit Trials, heißt das Fusion?
Fusion, Fusion, genau. Ne?
Fusion ist ein neues, was für die Next-Gen-Konsolen kommen wird. Also tatsächlich neu, dreidimensional, Level-Editor, alles drin, glaube ich, komplette Trials-Erfahrung. Frontier ist halt so ein Teil fürs iPad, ne?
Mhm, genau.
Und auch nicht so komplett, sah auch lustig aus, aber jetzt nicht sicherlich das, was man irgendwie sich unter einer Fortsetzung vorstellt.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe auch mit ein paar Pressevertretern noch gesprochen, die waren auch immer ein bisschen zwiegespalten. Die einen fanden es total super, die anderen fanden es komplett langweilig. Es lag, glaube ich, auch daran, dass die Level, die man da spielen konnte, relativ zu Beginn waren und die sehr leicht waren. Und das ist nicht das, was ein typischer Trials-Spieler haben möchte. Sehe ich auch ein, aber rein von dem, was da war, fand ich es eigentlich ganz gut. Die Steuerung hat gut funktioniert. Ich mochte, dass man mit den Missionen, die man machen konnte, Levelaufstiege hatte, dadurch dann wieder sich Sachen freischalten konnte. Ja, so ein bisschen in der Handlung ist es ja eingebettet. Also ich fand das eigentlich ganz charmant, muss ich sagen.
Also ich glaube, dass es unterwegs ganz gut funktioniert.
Genau.
Ich glaube, dafür ist es auch wirklich ganz geil, weil die Natur von diesen Trials-Spiel war ja immer, dass du einen Versuch nach dem nächsten machst, dass der Run an sich aber nicht so lange gedauert hat, ne? Dass du, wenn du, also die längsten Runs waren vielleicht eine Minute, glaube ich, so im Schnitt. Und aber du verbringst natürlich viel mehr Zeit in diesem Level, weil du immer wieder verschiedene Versuche hast. Und das dann so zwischen ein paar Haltestellen, ich glaube, das ist schon, also ich glaube, das wird schon ganz gut funktionieren. Aber ich fand diesen Look, also die Aufmachung sah so platt aus, weißt du?
Ja, ja. Ich fand, das hat auch irgendwie, hat die Connection zu den anderen Teilen gefehlt. Also dieser, ja, was war es? Es war so ein bisschen cartoonig und so ein bisschen, ja, war ja Postapokalypse, irgendwie so ein bisschen Steampunk-Setting. War irgendwie ein bisschen seltsam, stimmt schon.
Also das finde ich, also vom Visuellen hat es mich jetzt nicht so sehr angesprochen. Also ich glaube auch, ich weiß nicht, also die Optik spielt bei Trials nicht so eine mega große Rolle.
Nö,
aber klar. Deswegen glaube ich schon, dass wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dass das auch wieder eine Menge Spaß machen wird. Aber ansonsten. Und außerdem muss ich mal anprangern, dass man das Motorrad, das sie da zu PR-Zwecken aufgestellt haben, nicht selber fahren konnte.
Das war eine Schande, das stimmt. Das war, absolut.
Das war ein echt cooles Bike irgendwie, ne? Ich wundere mich.
Da hat auch Vor allen Dingen ist da einer rumgelaufen in seiner kompletten Montur, aber was hat er letztendlich gemacht?
Geschwitzt hat der.
Ich glaube auch, aber nichts mit dem Motorrad. Das war ein bisschen seltsam.
Der war sogar noch ein bisschen, also der war eigentlich, also es gab ja schon ein paar kostümierte Leute, aber die Leute, die so ein halb verdecktes Kostüm getragen haben, da gab es auch noch einen in Watch Dogs Kostüm und dann hat diesen Typ in Trials, die sind eigentlich die Gearschteren, weil die sind ja nicht ganz inkognito. In diesem anderen Kostüm, in dem Hasenkostüm, schwitzt du zwar wie eine Sau, aber
die Arme, die da runter war.
Aber
das war schon eine Qual, glaube ich.
Glaub ich auch. Aber du kannst halt alles machen. Du kannst halt Leuten in den Arsch treten und keiner weiß, wer du bist.
Ich glaube, sie konnte sich nicht mal richtig bewegen da drin. Von dem her wäre ich mit dieser Aussage vorsichtig. Wir hatten mit ihr, glaube ich, also da war eine Frau drunter, das haben wir später gehört. Wir hatten irgendwie ein Video aufgenommen, da hatte sie sich irgendwie mal dazugestellt und ihr ist der Kopf nach hinten gerutscht.
Oh.
Und sie konnte nicht mal den Kopf festhalten. Sie hat nur irgendwie laut auf Englisch versucht zu schreien, dass ihr Kopf gleich runterfällt. Und dann musste man ihr schnell irgendwie zur Hilfe eilen, weil sie auch wirklich kaum gehen konnte. Also es sah nicht nett aus.
Ja, sehr flexibel und mobil sah die wirklich nicht aus. Es war halt wirklich diese Rabbit-Wurst, die man so kennt. Also die Rabbits bestehen da wirklich nur aus so einer Wurstform mit zwei Hasenohren.
Ja.
Und aber das dann zu tragen als Mensch, als Kostüm, ist natürlich schon mega anstrengend.
War eine Qual bestimmt.
Ja. Und es war warm. Also die Halle war natürlich dadurch, dass sehr viele Menschen da waren. Also es waren schätzungsweise, glaube ich, so 200, 300 Leute da insgesamt. Und das war schon ziemlich anstrengend. Also wollte ich nicht mit Kostüm ruhig gehen.
Nein, gar keine Frage.
Aber es gab keine Kostüme zu anderen Spielen. Also ein Spiel, wo zum Glück keine Kostüme da waren, war End War. Tom Clancy's End War Online. Dass wenn da jetzt noch Leute im Militärkleidung durch die Gegend gelaufen wären, wäre da...
Die war nur am Pariser Flughafen.
Genau. Erschreckt mich jedes Mal. Original, eine Situation... Wir stehen alle in den Fahrstuhl und dann geht die Fahrstuhltür auf.
Ist gleich begrüßt.
Und echt, da laufen dann zwei Leute mit grimmigem Blick an uns vorbei mit diesen Maschinengewehren im Anschlag.
Ja. Boah. Das ist schön. Ja, ich muss dann auch immer erstmal so schlucken.
Ja.
Das ist man doch nicht ganz gewohnt.
Das stimmt. Also da habe ich schon Respekt vor. Und Also man munkelt ja, dass diese Waffen an sich nicht geladen sein sollen, weil ich nicht glaube, dass es, aber das weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, wenn ich so ein Ding sehe, denke ich immer, okay.
Ja, sagen wir mal so, wir möchten es auch gar nicht herausfinden, ob die Dinger geladen sind.
Genau. Reizen möchtest du die Herren nicht?
Nein, die, gar keine Frage.
Die damit rumlaufen. Ja, wie gesagt, Endwar Online habe ich jetzt nur mal so drüber geguckt. Das scheint eine Browser oder eine Online-Browser-Portierung von dem Endwar-Spiel zu sein, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist für die Xbox. Mhm. Sagt ihr das was?
Ich wollte mich jetzt einfach ruhig zurückhalten, weil ich bin ein kompletter Strategie-Legastheniker. Ich halte mich da mal raus. Du machst das.
Da gibt es auch eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist, Endwar ist der dritte Weltkrieg, der als Strategiespiel umgesetzt wird. Ich bin selber kein großer Tom Clancy-Fan. Deswegen lassen mich auch Splinter Cell und Tom Clancy's Rainbow Six und so ein Zeug relativ kalt.
Okay.
Ich muss aber fairerweise sagen, dass Endwar damals, als es rauskam, ein ziemlich cooles Strategiespiel war, weil du das auch optional mit der per Strafsteuerung steuern konntest, was wirklich gut funktioniert hat.
War das das Spiel, was irgendwie die Roos-Mannen irgendwie mitentwickelt haben?
Ich meine schon.
Oder verwechselt, ja, ne?
Doch. Und also ich kann nicht sagen, ob sich das auf demselben Niveau wie Roos befindet, weil Roos war wirklich extrem gut. Mhm. Obwohl es leider nicht so, sich so gut verkauft hat wie erhofft. Irgendwie, es war aber wirklich ein empfehlenswertes Spiel. Endwar war aber schon eins der besseren Tom Clancy-Spiele, finde ich auch. Also es gibt ganz wenige Tom Clancy-Spiele, wo ich denke, die kann man spielen.
Ja. Und man muss da so ein Gespür für entwickeln. Alle Tom Clancy-Spiele ist ganz wichtig, blende die Handlung aus. Und wenn das funktioniert, oder beziehungsweise Teile von der Handlung, wenn das funktioniert, dann können die Spiele durchaus was. Mhm. Weil die Entwickler dahinter sind nicht blöd. Also ich mochte Splinter Cell. Und wenn ich jetzt so Richtung The Division schiele, glaube ich, die können schon was.
Ja, klar, die Spiele sind ja auch so von der Mechanik und so auch immer gut. Also die haben auf jeden Fall, handwerklich sind das alles gut gemachte Sachen und so. Aber manche Spiele werden sehr viel stärker von der Handlung bestimmt und manche weniger. Bei Endwar war das jetzt eher so ein Beiwerk. Das Ganze drumherum, genauso wie bei Hawks, da gab es ja mal so einen Flugsimulator, wo du auch die ganze Handlung im Prinzip nur durch die Funksprüche mitgekriegt hast, so ähnlich wie in Stardancer und so. Und das war schon okay, das war dann so im Rahmen irgendwie. Du weißt dann zwar schon, das ist dann alles dieser Hurra-Patriotismus, aber es stört nicht so sehr. Bei Splinter Cell ist es aber schon ziemlich stark und präsent so. Wenn man dann so durch Guantanamo Bay irgendwie kriecht und so, dann hat das alles so einen sehr, sehr fahren Beigeschmack irgendwie.
Klar, da wird es ja auch inszeniert und dir so richtig schön ins Gesicht gedrückt.
Total, ja.
Ja, und, das kann ich schon verstehen.
Und deswegen genieße ich diese Tom Clancy-Spiele immer mit so einer gewissen Vorsicht. Aber Endwar Online, ich glaube, wenn man Strategiespiele mag und wenn man das alte Endwar auch mochte, dann wird man glücklich damit. Also es sah wirklich ziemlich cool aus, sehr, sehr strategisch und so. Und ich weiß nicht, wie komplex es ist, weil ähnlich wie du bin ich jetzt nicht der Mega-Stratege. Ja, mich hat Alpha Centauri damals ein bisschen versaut.
Okay.
Das war so ein gutes Spiel, dass ich seitdem nie wieder so richtig in ein Strategiespiel eingestiegen bin, weil ich dann immer dachte, oh, unkomplex, flach.
Okay. Ja.
Also das einzige Spiel, was richtig in diese Richtung geht, ist Europa Universalis. Das ist halt nicht kompliziert. Aber das ist halt auch eine Wissenschaft, da muss man halt immer so ein bisschen einsteigen.
Und wenn ich diesen Namen schon lese, dann kriege ich immer so eine leichte Gänsehaut und denke mir so, oh nee, danke. Und ein Kollege, der das testen möchte, bitte.
Oh, ja, aber der braucht ein paar Monate, weil bis man das richtig komplett hundertprozentig durchschaut hat, da vergeht eine Zeit.
Ja, ist ja nicht so, dass ich mich für sowas dann immer nicht interessiere, sondern ich schaue mir dann auch immer gerne mal Videos an. Mhm. Aber gerade diese Spiele sind dann, ja, die, wo ich dann einmal kurz reinschaue, so nach 2 Minuten spätestens weiß, ja, danke, nein.
Andere Leute, die sehr viel geschwitzt haben, wo wir schon bei den Kostümen waren, waren die Tänzer von Just Dance.
Ja, dass wir beide bestimmt angespielt haben, habe ich recht? Also ich, ja.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, alleine hätte ich es mich nicht getraut. Aber ich hatte Bock drauf.
Echt? Okay,
ich hatte krass. Wirklich, ich mag Tanzspiele. Sehr okay. Sogar. Also ich finde so Sachen wie Dance Metal finde ich richtig cool und ich finde dafür ist Kinect auch toll geignet. Hier haben sie jetzt keine Kinect-Version, sondern die Wii U-Fassung angespielt, die aber auch eine coole Idee hat und zwar kannst du das Tablet dazu nutzen, dass ein 5. Spieler bestimmt, was die anderen 4 Spieler tanzen sollen. Also die greift, die Person, die dieses Tablet hat, greift aktiv ins Geschehen ein, indem sie zum Beispiel bestimmen kann, dass die Leute jetzt einfrieren müssen für ein Foto.
Okay.
Oder so. Das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit, weil so kannst du das Spiel ja auch zerstören. Das unterliegt schon gewissen Regeln.
Da schade, das wäre witzig. Dann hätte ich gerne tanzen sehen, wenn ich am Tablet gewesen wäre.
Ja, ja.
Hat was, hat was.
Ja, aber die Idee ist geil. Also, ne, das ist ja alles auf diesen Gruppen- und Partygedanken irgendwie so ausgerichtet. Und ich finde das ziemlich cool, dass dann halt ein fünfter Spieler, so ähnlich wie bei Rayman, doch noch eine Chance hat, irgendwie aktiv bei diesem Spiel mitzuwirken. Und das bei Just Dance trägt dieser Gedanke, der hat auch insofern Früchte, dass, also ich habe dazu geguckt, wie die das gemacht haben, und da mussten die dann plötzlich halt während des Tanzes freezen und für 3 Sekunden stehen bleiben für ein Foto und durften sich dann das bewegen, und sie haben halt irgendwie Minuspunkte gekriegt, wenn sie sich bewegt haben.
Das war
ziemlich interessant.
Okay, das ist witzig.
Und viele andere Sachen. Also du konntest halt auch bestimmen, welche Tanzformation jetzt kommt und sowas. Also viele Dinge, die ich vielleicht auch nicht mitgekriegt habe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Just Dance 2014 ist bunt.
Das hattest du schon gesagt, dass du da auf die Grafik geachtet hast und gesagt hast, hey, das hat sich geändert. Da ist ein richtiger Experte am Werk, habe ich gemerkt, als du darüber gesprochen hast. Weil ich muss wirklich sagen, ich bin da, ja, ähnlich wie bei Strategiespielen bin ich auch Bewegungslegastheniker. Und ich habe, glaube ich, das letzte Mal Tanzspiele gespielt, als es Tanzmatten dazu gab.
Oh ja, das waren noch coole Zeiten.
Definitiv.
Aber ich hab das nicht so richtig... Aber da habe ich irgendwie so eine Bewegungsunfähigkeit. Also immer genau auf dieser Matte bleiben, also so koordiniert zu sein, dass das Ding nicht wegrutscht und so, das war schon schwierig. Ich
wollte sagen, vor allen Dingen das Rutschen, das hat es schwierig gemacht. Nachher also, war ja alles versetzt und ja, konntest es vergessen.
Genau, genau. Das war viel, viel komplizierter, als es erstmal aussah. Ne? Man hat sich natürlich immer so für diese 20-Euro-Matten gekauft, weil die nicht so teuer waren. Aber du hast den Unterschied natürlich schon bemerkt zu diesen 150-Euro-Brettern, die du da irgendwie holen konntest.
Ja, so weit war es dann mit meinem Tanzwahn auch nicht.
Ja.
Das wäre es nicht wert gewesen.
Ja, aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Also die Tanzmattenspiele gibt es ja trotzdem immer noch als Automaten zumindest oder so. Aber in den neuen Wohnzimmern, sage ich mal, da spielst du ja jetzt schon tanzmattenfrei. Mhm. Und das sah gut aus. Also es ist halt, es ist Just Dance. Es ist, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Es ist ein Tanzspiel, was nach wie vor von dir verlangt, dass du da bestimmte Formationen und so tanzt. Und das Ganze läuft dann versionsabhängig entweder mit der Kinect-Erkennung oder mit mit der Erkennung der Bewegung einer Wiimote in der Hand. Also in der Wiimote erkennt das Programm, ob du diese Tanzbewegung jetzt auch tatsächlich gemacht hast. Das kann man bis zu 4 spielen, meine ich. Ich glaube sogar, dass es Modi gibt, wo du noch mehrere Spieler dazu holen kannst. Und man braucht viel Platz und einen Hang zu drogeninspirierten Grafiken. Weil das fand ich ziemlich cool. Just Dance war schon eh immer bunt, aber sie haben es jetzt mit dem neuen Teil nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Gefilmt wurden für diese Figuren, die dir diesen Tanz vorgeben, wurden reale Schauspieler, aber man hat halt alles von ihnen extrem bunt eingefärbt. Also die Hose ist dann zum Beispiel lila, das Hemd ist dann rosa, die Gesichter sind irgendwie ausgestanzt, die Haare haben dann auch nochmal so eine krasse Farbe und das sieht super psychedelisch aus. Was ich sehr gewagt finde, aber irgendwie auch geil. Also, ich finde das, weil die anderen Tanzspiele, dieses Dance Central war halt schon so ein MTV-Comic-Look und da gab es so ein japanisches, wo ich nicht auf den Namen komme, von Konami. Das hatte halt eher so diesen Idol-Style von so japanischen Pop-Sendungen und so. Und Just Dance hebt sich davon nochmal so richtig ab, indem es einfach sagt, realistischer Stil brauchen wir nicht. Wir machen jetzt krassen Drogentrip und Musikvideostil. Und es sieht, also dadurch hebt sich das schon ab und finde ich auch ganz cool. Also bin ich sehr gespannt, wie das dann im fertigen Spiel aussieht.
Ja.
Das wirst du ja dann eh nicht spielen.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ich will hier nicht den Miesepeter raushängen lassen, aber bestimmt ist gut. 120% für Tanzspielfanatik.
Ja, ich glaube ich auch. Also ich glaube, das wird gut. Und die Songauswahl bestimmt natürlich dann immer, was da ist. Ich weiß jetzt keine Ahnung, welche Songs diesmal dabei sind, aber die war bei Just Dance eigentlich immer ganz cool. Tanzbar vor allen Dingen sind natürlich Pop- und Techno-Songs oder elektronische Songs hauptsächlich. Und ich glaube nicht, dass sich da 2014 irgendwie mehr dran ändern wird. Was hast du denn sonst so gesehen?
Können wir Panzergeneral online auslassen oder möchtest du da noch was zu sagen?
Nee, Jan, viele Grüße. Er war zuständig für diesen Bereich, Jan von Ubisoft. Und ich musste ihm leider erklären, dass ich Panzergeneral schon damals voll blöde fand. Und er mich nicht davon überzeugen konnte, dass ich mir das jetzt genauer angucke. Ich weiß leider auch gar nichts über dieses Spiel. Das wäre jetzt unfair zu sagen, das ist derselbe Kram wie vorher. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist das größte Desinteresse überhaupt, existiert für mich bei Panzergeneral, weil ich glaube, also Kriegsspiele sind bei mir eh so. Und wenn ich dann auch noch Panzer über ein Strategiefeld schieben muss, kann ich mir nichts Langweiligeres vorstellen
als Panzergeneral. Das ist ja auch noch so lang, also es ist ein bisschen dröge präsentiert, sage ich mal. Und das ist, ich finde, da ist halt die Einstiegshürde für jemanden, der jetzt auch nicht so sehr strategieaffin ist, sehr hoch. Deshalb hat mich das auch absolut nicht angesprochen. Also gibt es bestimmt, es ist eine Nische, es bedient eine Nische, denke ich mal. Aber kann ich auch wirklich nicht zu sagen.
Ja, also ich will es auch gar nicht beurteilen, ne? Also ich kann auch jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, wer sich generell für das Thema interessiert, der sollte da unbedingt mal einen Blick drauf werfen, weil es ist ein Free-to-Play-Titel. Deswegen kann man jetzt nicht viel falsch machen, wenn man sich das mal runterlädt und mal einen Blick reinschnuppert. Aber mein Gott, es ist. Also wenn ich das spiele, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie, dann sage ich am Ende auch einfach nur, ist langweilig, interessiert mich nicht, ist objektiv total gut, aber ich kann wirklich nichts dazu sagen, deswegen sage ich lieber gar nichts dazu.
Ja, das finde ich ist fair. The Mighty Quest for Epic Loot. Da habt ihr ja sogar schon mal drüber gesprochen, glaube ich, gell? Schade. Nein, aber, weil, ja. Das fand ich erstaunlich gut. Also ich habe vorher nicht reinspielen können und hatte jetzt das erste Mal das Vergnügen und also ich finde die Thematik, sprich, dass es ja ein Dungeon-Crawler ist mit Hack-and-Slay und du gleichzeitig noch dein Schloss ausbauen kannst, das finde ich sehr schön. Das macht Spaß. Ist auf jeden Fall Suchtpotenzial hoch 10. Und ich habe mich mal mit zwei Klassen so ein bisschen durch Schlösser gewühlt und fand das ganz unterhaltsam. Und gerade wenn man dann überlegt, du kannst aufstufen, bekommst dann Geld, mit dem du dann wieder in dein Schloss investieren kannst. Das macht mich hundertprozentig süchtig. Es ist eine Mischung aus Diablo und Sims. Besser geht's nicht. Also fand ich super.
Ich musste mir da auch so ein bisschen mich selbst ohrfeigen, als ich das dann auf der Messe gestern gesehen habe. Denn ich hatte irgendwie vorher mal eine Nachricht bekommen. Ich glaube, Manu hat mir die E-Mail weitergeleitet oder so und sagte, guck dir das mal an. Und dann habe ich nur gesehen, Dungeon Crawler.
Gähn.
So, und schrieb dann zurück, nee, ist langweilig, ist nicht mein Ding. So, und dann sehe ich das da und habe auch bemerkt, dass es richtig geil ist. Also es gefällt mir auch echt gut. Also man kann ja eigentlich sagen, es ist eine Mischung aus Diablo und Dungeon Keeper. Ne? Jetzt mal so anhand dieser bekannten Namen so ein bisschen runterbrechen möchte. Was dem jetzt nicht ganz so gerecht wird, aber ich glaube, wenn man es also Dungeon Keeper insofern, weil das teilt sich so oft, auf der einen Seite baust du diese Dungeons, und auf der anderen Seite gehst du durch Dungeons durch, die von anderen gebaut worden sind. Und das Ganze, ich habe dann den Entwickler kurz gefragt, der vor Ort war. Und er sagte, ja, wir haben dafür gesorgt, dass das Ganze jetzt nicht, dass der Typ, der diesen Dungeon baut, jetzt nicht komplett ausflippen kann und dir irgendwie so einen Dark Souls-Verschnitt in die Ohren haut.
Sondern, schade.
Also es geht schon, es kann sehr schwer werden. Aber das musst du dir halt natürlich dann auch erarbeiten. Also sie haben dafür gesorgt, dass da schon so eine Balance drin steckt, sodass andere Spieler es schaffen können, so.
Genau, also du kannst so Fallen etc. nicht dicht aufeinander bauen und alles zupflastern. Das finde ich auch ganz gut. Und sonst ist es ja so, dass du dein Schloss sozusagen in Blöcken aufbauen kannst und die einzelnen Räume dann mit Gegnern und Fallen versehen kannst. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ich glaube, du kannst dein Schloss ja nicht aktiv verteidigen.
Nee.
Ist richtig, gell? Genau. Deshalb also ist es ein bisschen passiv. Du kannst wirklich nur deine Abwehr aufbauen und hoffen, dass die aushält.
Genau. Also du bist jetzt nicht im Prinzip live, also soweit ich das jetzt weiß, und in der aktuellen Fassung, wie sie es gezeigt haben, bist du nicht aktiv dabei, wie du kannst, glaube ich, zwar zugucken, wie die Leute durch deinen Dungeon gehen, aber du kannst jetzt nicht eingreifen. Du kannst jetzt nicht irgendwie dann auf den Knopf drücken und dann eine bestimmte Falle auslösen, was sicherlich auch interessant wäre, aber ich glaube, dann würde man die Spielmechanik auch ein bisschen brechen. So,
ja, glaube ich auch, klar.
Aber du kriegst ein Video zu sehen, auch nachher, also auch selbst wenn du selber nicht online bist, wird immer so ein Video mit aufgezeichnet, wie andere Leute deinen Dungeon knacken oder auch nicht oder auch scheitern. Und da kannst du dann so ein bisschen weiterarbeiten. Also du kriegst dann dieses Feedback, das Visuelle, kannst du dann dazu nutzen, um weiter an deinem Werk zu arbeiten, bis du irgendwann tatsächlich der Dungeon Keeper bist.
Ja, fand ich auf jeden Fall super. Und was auch vorgestellt wurde, war, glaube ich, eine neue Klasse. Die fand ich auch sehr charmant. Das ist irgendwie so eine Kriegerin, wie heißt sie? Runaway, glaube ich. Runaway, ja. Die irgendwie eine Axt mit sich schwingt, die irgendwie so das ist, glaube ich, eine musikalische Axt und man kann die Schläge zu einer Kombination zusammenformen, indem man das in einem Takt, sozusagen die Schläge mit dem Takt raushaut. Und das finde ich, ist ein sehr schöner Ansatz.
Das ist total cool, ja. Hat mir auch also, gut gefallen. Und an der hat man auch den Humor so ein bisschen gesehen, den das Spiel hat. Ne? Also das Ganze, der Entwickler meinte, die sind sehr inspiriert von Monty Python und auch so ein bisschen in anderen Rollenspielen, die in diese Richtung gehen. Also Dungeon Keeper natürlich, aber auch Death Trap Dungeon von ganz früher war so, so ein Spiel, das er genannt hat. Oder ein bisschen auch Bard's Tale. Also es nimmt das ganze Rollenspiel-Setting so gar nicht ernst. Also es wird zwar ein ernsthaftes Spiel bringen, ein Spiel, das Spaß macht und funktioniert, aber so der ganze Humor drumherum und die Welt, das nimmt schon so Rollenspiel-Klischees so ein bisschen aufs Korn und so. Und diese Klasse, die sie da gezeigt haben, fand ich auch total lustig. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, bin ich gespannt. Ich hoffe auch, dass der ganze Humor noch ein bisschen präsenter dann noch im Spiel gezeigt wird, weil diese Trailer, die sie jetzt im Vorfeld gezeigt haben, die fand ich super, die haben mich echt gut dafür eingestimmt, aber im Spiel selber, zumindest das, was man bis jetzt gesehen hat, kommt das ja nicht so durch. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Naja, was sicherlich auch der Perspektive geschuldet ist, weil klar, sieht das ja eh alles aus dieser isometrischen Sicht von oben und man ist ja jetzt nicht so nah an den Comic-Charakteren irgendwie dran und so, also mal sehen.
Zudem ist ja auch nicht irgendwie eine Handlung hat, an dem es sich lang arbeitet. Also es ist ja wirklich nur, du kannst anderer Spieler Schlösser angreifen oder dein Schloss ausbauen, soweit ich verstanden habe. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, auch noch vorgefertigte Schlösser. Aber soweit ich ihn verstanden habe, den Entwickler, der mich da betreut hatte, gibt es da keine Handlung. Deshalb weiß ich nicht, wie sie da diesen Humor richtig durchbringen. Aber ich bin gespannt. Also hat mich schon ein bisschen angefixt.
Ja, mich auch. Also es ist jetzt momentan in der Beta-Phase geschlossener. Das heißt, dass die Veröffentlichung des Spiels steht noch aus, aber wenn es kommt, dann wird das auch ein Free-to-Play-Titel sein. Natürlich hat mir der Entwickler versichert, dass es kein Pay-to-Win-Titel wird.
Wie sie das alle machen.
Und das hoffe ich auch sehr, weil das Spielkonzept, das sieht auf jeden Fall sehr frisch aus und macht Ich glaube, dann schicke ich dir mal ein paar Dungeons rüber.
Das klingt sehr gut.
Wir prüfen dann ab und zu mal bei Insert Moin, ob der Sebastian auch der
großen, der wahre Dungeon Keeper ist.
Der wahre Dungeon Keeper ist.
Klingt gut.
Was ich nicht gesehen habe, trotz Rabbits, die von kleinen Frauen in Kostümen auf der Messe verkörpert waren, war dieses Rabbits Big Bang. Weißt du da irgendwas drüber?
Auch erwischt. Auch eines der wenigen Titel, die ich mir wirklich gar nicht angucken konnte. Bin ich nicht mehr zugekommen. Ich hatte das nach einem anderen schönen Titel vor, über den wir später sprechen, aber ich habe es dann nicht mehr geschafft.
Ja, also das, ich weiß nicht, was es ist. Also ich würde vermuten, dass es wieder ein neuer Rabbits-Titel im Sinne von Minispielen, aber das glaube ich fast gar nicht. Weil sie, glaube ich, auch bemerkt haben, dass diese Minispielsammlung irgendwann keinen Spaß mehr machen.
Ja, irgendwann den Reiz verloren haben, ja.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß wirklich gar nichts drüber. Ich habe nur einen Trailer gesehen und das waren einfach nur ein paar Hasen, die Schabernack gemacht haben.
Okay, ja, schade. Ich wollte gerade ganz leise, benutze ich hier gerade meine Tastatur, damit es nicht so klackte und dachte mir, hey, ich bin ganz geschickt und gucke mir den Trailer an, aber dann bist du mir einen Schritt voraus.
Nichts bleibt verborgen bei Insert Moin. Also eiskalt erwischt. Ebenso wenig weiß ich über Drago. Das ist ein Spiel, das auch nur in Frankreich rauskommt. Das sah aus wie ein Browserspiel mit Drachen. Als ich Jan drauf ansprach, sagte er, das interessiert dich eh nicht, ist nur Frankreich.
Er versucht dich von Panzergeneral zu überzeugen, aber nicht von Drago. Okay, ja.
Ja, ja, er dachte so, ja, die Deutschen haben bestimmt Bock auf Panzer, aber kein Bock auf Drachen.
Aber, sehr gute Taktik.
Aber ich weiß wirklich nichts drüber. Also ich konnte auch nicht mehr gucken, weil die Zeit am Ende ja erstaunlich knapp wurde. Hätte aber gerne noch mal drauf geguckt, aber er sagte, es kommt jetzt erstmal nur für Frankreich, ist eh nur auf Französisch.
Okay, witzig.
Wo wir ja doch ein kleines bisschen gehandicapt sind. Was soll's? Also vielleicht kommt da später noch mal was. Ja, und damit wären wir beim letzten. Nee, es sind nur zwei kleine Titel, die wir noch mal kurz ansprechen können.
Bitte nimm das Buch.
Ja, bitte. Fang an. Duel of Champions.
Schade, das war das Falsche. Okay. Ich fühle mich gerade wirklich schlecht. Ich bin hier eingeladen worden, ja, und ich kann zu drei Spielen was sagen, gefühlt.
Aber es geht mir bei Duel of Champions ähnlich. Duel of Champions ist ein Spiel, was ich gesehen habe, sah so aus, dass Menschen, die Kartenspiele mögen, also diese Fantasy-Kartenspiele, Might and Magic und...
Ja, schade, wo ist Manu, wenn man ihn mal braucht?
Ja, das ohne Witz, das wäre jetzt so ein Ding für Manu gewesen. Ich glaube, der hätte sich den ganzen Tag an diesem Spiel aufgehalten. Weil ich glaube, das sah vom Visuellen, vom Design sehr schön aus. Das waren sehr schöne Fantasy-Art-Designs, wie man sie auch von so Illustrationen von DSA-Büchern und so kennt. Ne? Mhm. So ein kleines bisschen alles dann so ein Orange-Blau-Ton gehalten, weil das wohl diese zwei Parteien sind. Die sind so ein bisschen farblich abgegrenzt. Und das sah sehr, sehr gut aus. War aber halt, wie gesagt, auch ein Kartenspiel, ein Free-to-Play-Kartenspiel, wo ich jetzt persönlich überhaupt gar keinen Bezug habe. Also ich glaube so, also ich würde es eher spielen als Panzergeneral.
Weil das heißt schon was, ein großes Lob.
Ja, weil es halt Fantasy ist und ich Fantasy schon mag, aber ich habe früher nie diese Magic-Karten oder so gesammelt. Es war einfach nicht mein Ding. Also ich habe nie den Reiz verstanden, sich irgendwie so ein Pack zu kaufen, zu hoffen, dass eine Karte da drin ist, die einem wichtig sein, also die wichtig sein könnte. Und die Dinger dann zu sammeln und dann irgendwie gegeneinander antreten zu lassen, indem man die Punkte verliert, wirklich kann ich nicht nachvollziehen.
Deswegen. Vor allen Dingen finde ich es schwer, irgendwie auf einem Event so ein Spiel richtig zu beurteilen. Also ich finde, bei sowas muss man immer tiefer reinblicken. Weil ja, auch wenn die Optik schön ist, was bringt es mir, wenn die Systematik dahinter irgendwie wack ist? Das bringt es ja dann leider auch nicht so wirklich. Deshalb finde ich das schwer. Also gut, für uns war es jetzt in dem Sinne nicht interessant. Mhm. Da haben wir erstmal andere Titel bevorzugt. Aber rein vom Optischen her gebe ich dir recht, sah es sehr schön aus.
Das stimmt, aber wie gesagt, auch da können wir das nicht wirklich beurteilen. Es ist, wie gesagt, Free-to-Play. Deswegen kann jeder, wenn es kommt, da auch sein eigenes Urteil bilden. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass wir da jetzt keine Meinung zu haben. Wir sagen, schaut euch an, wenn euch Kartenspiele interessiert.
Wie du uns in Schutz nimmst.
Nein, es war wirklich, es war zu viel für diese 6 Stunden. Also wir hätten echt mehr Zeit gebraucht, um uns das alles anzugucken. Aber das war da. Also Duel of Champions, merkt euch das, wenn ihr diese Kartenspiele mögt. Schaut es euch an. Es sah, Ersteindruck war wirklich gut. Aber du hast recht, ich glaube, erst nach einer Woche spielen oder so merkst du, ob das ganze Ding auch so ausbalanciert und durchdacht ist, dass es halt auch irgendwie dem Kartenspielkonzept auch gerecht wird irgendwie.
Also so stelle ich es mir vor. Wenn ich Kartenspiele spielen würde, würde ich denken, ich bräuchte mehr Zeit.
Auf jeden Fall. Also ich denke schon. Aber ich bin mir sicher, dass Manu das in Zukunft auch nochmal ansprechen wird, wenn ein bisschen mehr Informationen dazu uns zutage treten und so.
Bestimmt.
Jo, und dann haben wir noch offen, bevor wir zu den beiden Highlights kommen, Rayman Fiesta Run. Das, da kannst du wieder was zu sagen, oder?
Ja, ich habe es ein bisschen angespielt, jetzt auch nicht ultimativ lang, weil für uns, sage ich mal, Handyspiele und App-Spiele nicht ganz so wichtig sind. Ja, ich fand, es ist super, also es ist ja Rayman, wie kann das nicht super sein? Also es sieht so wunderbar charmant aus. Der Unterschied zu Jungle Run ist mir jetzt nur nicht allzu groß aufgefallen. Also es ist von der Steuerung ja ähnlich. Es ist diese One-Tap-Steuerung wie bei Cannabalt ähnlich. Sprich, die Figur läuft immer in eine Richtung und durch einen Tipp auf das Display springt die Figur. Ja, also hat sich schön gespielt. Wie gesagt, ich weiß nur nicht, wie groß da der Unterschied zu Jungle Run ist. Also sind da eigentlich wahrscheinlich neue Level, neue Design. Super schön Design, fand ich. Also ganz an Legends angelehnt. Und ja, für ein App-Spiel super. Also da war ja auch schon Jungle Run super. Also ich glaube, da macht man nichts falsch.
Das glaube ich auch. Also das war auch mein Eindruck, als ich das gespielt habe. Ich finde diese Runner-Spiele jetzt an sich nicht besonders spannend. Ich verstehe, dass die existieren, weil man die auch wirklich sehr gut zwischen verschiedenen Haltestellen spielen kann und das ein ganz guter Zeitvertreib ist. Und ich finde sogar, dass es zu viele davon auf dem Markt gibt und zu viele uninteressante. Aber ich glaube, wenn man Lust darauf hat, oder wenn man jetzt denkt, ich sollte mindestens ein Runner-Spiel oder zwei auf dem iPad immer drauf haben, falls ich doch mal Bock habe, das zu spielen, wäre Rayman für mich jetzt die erste Wahl.
Stimmt.
Weil es ist sehr charmant. Ich liebe Legends total. Ich mochte auch Origins total gerne. Das ist wirklich so ein Art-Design. Da könnte ich, also wird mir warm ums Herz. Ich finde das großartig. Ja. Und dieser Wacky-Style, der ist ja auch wieder mit drin. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön transportiert. Ich habe gestaunt, dass es überhaupt so gut aussieht für ein iPad-Spiel, muss ich sagen.
Ja, also so groß ist der Unterschied gar nicht, wie man da vermuten würde zu Legends jetzt selbst. Die Animationen, das ist ja so das Kernstück bei Legends auch. Die sind super. Also es sind, man lacht bei jeder Bewegung von Globox einfach sich komplett schrott. Es ist super. Also für ein App-Spiel ist das gar keine Frage. Und zudem finde ich auch, wenn es so ein, dieses One-Tap-Steuerung relativ, ja, seicht ist, finde ich, macht das Rayman Fiesta Run und auch Jungle Run, die machen das ja schon noch ein bisschen komplizierter dadurch, dass da ja Sprünge an der Wand mal nötig sind und da irgendwie geschickte Hindernisse platziert sind. Das ja macht es noch ein bisschen komplexer als jetzt zum Beispiel Cannabalt. Also finde ich schon, als ist für mich jetzt persönlich auch nicht so die komplette Herausforderung, aber für mal an der Haltestelle finde ich das ideal.
Das finde ich auch. Sehr cool. Ich musste mal wieder lachen. Da kommt ja auch die Wurst wieder vor, die man aus Origins kennt. Das ist halt irgendwie so eine, also es gibt ja so Esswelten, ne, die nur so aus Essen bestehen. Mhm. Und da ist irgendwie so eine Wurst, die liegt so quer. Du musst so ein Sprungbrett benutzen. Und wenn du auf die drauf springst, dann hat die so ein total schreiendes, verzerrtes Gesicht. Man kann es eigentlich nicht beschreiben. Es sieht aber total zum Schreien aus, wie großartig, da habe ich mich sehr gefreut und musste dann auch, jetzt wo ich darüber erzähle, auch wieder an das französische Essen denken.
Ja, bitte, hast du Würste gegessen?
Also, es ist ja total cool, dass die auch uns verpflegen auf so einer Veranstaltung, das finde ich auch immer super, aber diesmal war das Essen sehr französisch.
Ja,
in dem Sinne, dass da sehr exquisite Sachen aufgetischt wurden, wie zum Beispiel
Petit-Häppchen
mit Fisch und irgendwelche kleinen Sandwiches und so. Und das hat alles sehr lecker und sehr gut geschmeckt. Du hattest aber, glaube ich, gar nicht so viel davon, ne?
Ja, ich habe dir das eben gerade schon in der Vorbesprechung ja einmal so kurz angedeutet. Ich bin laktoseintolerant und viele Sachen, die es da gab, die auch sehr lecker aussahen, konnte ich deshalb nicht essen, weil da definitiv Milch oder Milchprodukte drin waren.
Oh je, ey. Ja. Deine Kollegen schieben sich das da rein.
Genau.
Die Deutschen waren übrigens die Ersten am Hotdog-Stand.
Ich auch. Das war das Erste, worauf ich mich gefreut habe. Oh, endlich was, womit ich was anfangen kann. Also, nein, man muss ja sagen, das war wirklich alles lecker. Also, ich möchte da jetzt nicht den schmarotzerigen Videospieljournalisten raushängen lassen, der sich da durchfuttert und danach noch meckert. Das war schon super gemacht. Das waren ja wirklich edle Happen. Hm. Nur wie gesagt, für mich ist das dann immer ein bisschen problematisch, wenn da irgendwas mit Vanillecreme war schon grenzwertig, dann Eis ist mich natürlich auch der komplette Overkill. Ja, und deshalb habe ich mich dann auch auf mein kleines Hotdöckchen da gestürzt. Das war ganz lecker.
Ich sage das nur immer, man sagt ja immer so gerne, dass die deutschen Journalisten ja auch immer die Ersten sind, die zum Buffet stürmen. Und dann stand ich da gerade mit irgendeinem, hab mich da unterhalten und dann wurden diese Hotdogs ausgefallen. So, und es war wirklich original, dass die Hälfte von den Leuten, mit denen wir angereist waren, die standen wirklich vorne weg und haben sich diese Hotdogs reingezogen, während alle anderen sich ihrer Dinge waren. Das war wirklich ein gutes Bild irgendwie. Die haben sich auch sichtlich gefreut. So, oh ja, nach dieser 6 Stunden Reise endlich mal Handfestes zu essen. Und zu ihrem Bedauern wurden die Hotdogs dann aber geteilt. Also die haben dann, das meine ich mit Französisch, das sind immer diese kleinen Häppchen. Und sie haben wirklich dann so ein großes, ich glaube, es war ja sogar so ein Laugenbrötchen, genommen, die Wurst reingeht und dann in der Mitte zerschnitten und die Hälfte dann ausgegeben.
Ja, wer ganz durchtrieben ist, der nimmt sich dann einfach beide Hälften.
Das haben einige auch gemacht.
Ich weiß nicht, wer es gemacht hat.
Das haben auch einige gemacht und haben sich dann in die Schlange von, Achtung, jetzt das erste Highlight, Child of Light gestellt. Und ohne Witz, leck mich am Arsch. Das war also großartig, finde ich. Ich lasse dir den Fall. Sag mal, was du drüber denkst.
Ich kann mich an diesen ersten Gedanken eigentlich nur anschließen. Es ist wirklich sehr, sehr, ja, charmant. Trifft es nämlich auch wieder, weil es basiert ja auch auf dieser UbiArt Framework. So,
genau
das gleiche, die gleiche Engine, die auch bei Rayman Legends und Origins zu Einsatz gekommen ist. Und ist in so einem Aquarell-Look gehalten. Es orientiert sich oder soll sich ja zumindest so ein bisschen an JRPGs orientieren, was ich jetzt ein bisschen schwerer zu entdecken fand. Es ist halt ein rundenbasiertes Rollenspiel. Und in so einer ganz märchenhaften Präsentation irgendwie die geschriebenen Texte, die Dialoge sind irgendwie kleine Reime, also sehr poetisch. Und ja, es ist halt, ist richtig zauberhaft und ich bin auch sehr anfällig für alles, was so in Richtung Rollenspiel geht. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mich das auch auf längere Sicht sehr packen kann.
Das war auch genau mein Eindruck. Also die eine Designerin meinte, die vor Ort war, sie würden sich sehr stark von Final Fantasy inspirieren lassen.
Okay.
Was ich jetzt merkwürdig fand, weil, also ich meine, ich bin mir sicher, sie meinen damit das eigentliche Rollenspiel, weil es war visuell was komplett Eigenes. Sagt es Aquarell-Look, das hat ja wirklich gar nichts mit Final Fantasy zu tun. Final Fantasy ja schon jetzt mittlerweile auch, also gerade in den aktuellen Iterationen, doch eher so dieser J-Pop-Stil, so ein bisschen gemixt mit Science-Fiction und so. Also was ich auch sehr gut finde, aber es ist halt was komplett anderes. Also das geht schon wirklich mehr in die Richtung von Spielen, die auch sehr ähnlich mit Farben gearbeitet haben, zum Beispiel Braid. So leicht, ne? Also nicht so schön und nicht so gut. Braid war da schon visuell reduzierter, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Also man kann sich dann so ein bisschen was in der Richtung vorstellen. Und also toll finde ich, dass die auch zeigen, was man mit der Yubi Art Engine auch tatsächlich machen kann. Weil die Idee war ja von der Engine, dass Künstler vom digitalen Zeichenbrett aus quasi ihre Artworks und ihre Designs 1:1 ins Spiel übertragen können. Und das, man sieht hier auch mal, was es tatsächlich bringen kann, weil diese Sachen, die sehen halt nicht irgendwie reduziert aus, also sind jetzt nicht transportiert von einem Art Design, erstmal in ein Polygonmodell und dann irgendwie in eine andere Engine rein, sondern es sieht wirklich sehr, 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 sehr handgemacht aus und das gibt dem Ganzen so ein ganz warmes Gefühl irgendwie.
Ja, es spielt sich wirklich wie ein kleines Gemälde. Also war auch wirklich sehr beeindruckt. Also ich muss persönlich sagen, dass ich das Charakterdesign, also man spielt ja da so eine kleine Prinzessin, das persönlich hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie war mir das zu schroff, zu, weiß ich nicht. Irgendwie, ich konnte mich da nicht mit der Protagonistin so richtig verbinden. Irgendwie hat mir da noch was gefehlt und auch man hat dann nachher ja noch einen zweiten Charakter dazu bekommen. Also es ist auch wirklich so, dass man sich eine kleine Gruppe wohl aufbauen kann von bis zu 3 Charakteren. Weiß nicht, da habe ich irgendwie so ein bisschen noch Probleme mit. Muss ich mal schauen, so auf über längere Sicht. Was ich da ganz witzig finde, du hattest ja schon gesagt, das ist ja in 2D gehalten, ist ja wirklich, fühlt sich ein bisschen an wie so ein 2D-Jump'n'Run. Deshalb ist dieser Vergleich zu Braid auch definitiv richtig. Und dass dann in 2D die Dungeons erkundet werden können und dann aber auch in Kämpfe umschalten, die dann rundenbasiert sind, ganz klassisch. Und das finde ich ist eine ganz interessante Mischung. Und zudem, was ich da noch ganz witzig finde, ist, dass ja auch ein zweiter Spieler permanent mitspielen kann und diese kleine Elfe steuern kann. Das frage ich jetzt nicht, wie die Elfe heißt, aber wir wissen, worüber gesprochen wird. Und dass das nicht so, ich hatte erst das Gefühl, oh, das wird bestimmt sowas wie bei Mario Galaxy. Man kann zugucken und nebenbei irgendwas einsammeln, während der andere spielt. Aber es ist doch ein bisschen mehr gewesen. Also man konnte mit dieser Elfe, der zweite Spieler konnte mit der Elfe die Umgebung erkunden, konnte Truhen öffnen, konnte Gegner betäuben, sodass man nicht in diese rundenbasierten Kämpfe gezwungen wird. Und auch in den Kämpfen hatte der zweite Spieler immer so ein bisschen eine taktische Komponente mitzutragen. Konnte auch da irgendwie Gegner verlangsamen oder die Charaktere heilen oder die Aktion, glaube ich, beschleunigen. Und das fand ich schon sehr charmant, weil das gab es, glaube ich, jetzt so in meiner Erinnerung zumindest nicht, dass ich ein rundenbasiertes Rollenspiel wirklich zu zweit spielen konnte und auch wollte.
Und da sagten Designer auch, das Spiel ist auch unter anderem so gestaltet worden, dass man es ganz gut mit seinen, mit den Eltern, das mit ihren Kindern spielen können. Und da kommt diese Idee mit der Elfe zu Trage. Dass also ein Elternteil kann dann zum Beispiel die Kontrolle über die Elfe übernehmen und dann halt wirklich so der Guide sein, ne? Also irgendwie das Kind spielen lassen oder das muss ja jetzt nicht irgendwie eine 6-Jährige sein oder so, aber es kann ja zum Beispiel, du bist dann irgendwie ein bisschen älter und spielst es dann zu zweit und so hast du dann schon irgendwie so einen beschützenden Charakter irgendwie mit da. Ich glaube, der Elfe kann ja auch nichts passieren, ne?
Genau.
Ach, Elfe sage ich schon, der Fee kann ja eigentlich nichts passieren. Aber ist trotzdem immer dabei und immer präsent und man sitzt auf jeden Fall immer zu zweit vor dem Spiel und das macht dann schon, also ich glaube, das macht schon eine Menge Spaß, dieses Abenteuer zu zweit zu bestreiten, obwohl man, oder gerade weil man nicht dieselben Fähigkeiten hat, weil man sich halt gegenseitig ergänzt. Das sah wirklich ziemlich cool aus.
Obwohl ich gespannt bin, da hatte ich auch mit dem Entwickler da gesprochen, für welches Publikum das Spiel gemacht ist. Weil ich sag mal, optisch ist es durchaus natürlich auch auf Kinder zugeschnitten, auch das mit den Reimen und das ist sehr märchenhafte. Finde ich aber trotzdem auch gerade vom Artwork immer noch auch für Erwachsene, weil das auch durchaus so ein bisschen finstere Züge hatte. Aber rein vom Spielprinzip, glaube ich, wird es relativ schwer mit jüngeren Kindern das Spiel zu spielen, weil es gerade im Kampf, finde ich, doch durchaus komplex ist. Also du hattest ja da unten so einen Zeitstrang, gell, womit, an dem du ablesen konntest, wann welche Figur welchen Zug machen konnte oder dass man eine Aktion auswählen konnte. Und da hast du ja relativ viele Möglichkeiten, Gegner in einer Aktion zu unterbrechen, sodass sie ihre Aktion nicht ausführen können. Und das ist, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob du das einem kleinen Kind dann sofort beibringen kannst, wie sehr sich das dafür eignet. Ich finde die Idee super und ich glaube auch, dass man da viel Spaß haben kann, aber keine Ahnung, ab mit was, ja, wie sich das eignet.
Das stimmt. Es sah auch, also ich habe auch den Skilltree bei der Präsentation gesehen. Es gab natürlich auch sehr rollenspielobligatorisch Fähigkeiten zum Aufrüsten und so weiter. Und das sind schon relativ verzwackte Menüs gewesen. Mhm. Ja. Also Final Fantasy ist ja so jetzt als spielerischer Vergleich durchaus nicht unangebracht, weil es hat mich dann halt auch so von der Struktur, auch so wie dieses rundenbasierte Kampfsystem funktioniert, doch schon sehr stark an die etwas älteren Final Fantasies erinnert. Also so die Richtung Final Fantasy 7, Final Fantasy 8. Mhm. Bevor diese ganzen Paradigmensysteme kamen mit den neueren Teilen. Und das war schon, es ist kein Kinderspiel im eigentlichen Sinne. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie so ein fluffiges Jump'n'Run, was man schnell kapiert, sondern es braucht schon, es sieht so aus, als würde man da eine Einarbeitungszeit brauchen. Was mich persönlich aber sehr freut. Also ich bin sehr gespannt drauf, weil Rollenspiele, super, also kann ich auch jederzeit was mit sagen. Und im Gegensatz zu dir komme ich auch gut mit der Protagonistin klar. Also ich konnte mich sofort mit der identifizieren.
Okay, ja gut. Ich muss auch sagen, allzu viel Zeit hatten wir dann nachher leider auch nicht beim Anspielen. Das war sehr schön, weil wir ja, das war mit Abstand die längste Schlange, die es da auf diesen Digital Days gab. Also Total, ja. Teilweise, ich weiß nicht, du warst auch relativ früh dran. Mhm. Ich hatte mit ein paar Kollegen gesprochen, die, glaube ich, bis zu 2 Stunden in der Schlange standen. Ich weiß nicht, wie lange du warten musstest.
Nee, ich musste ungefähr 45 Minuten warten und hatte mir das noch mit ein bisschen was zu trinken versüßt irgendwie. Aber das war trotzdem also ungewöhnlich viel bei so einer Presseveranstaltung. Sollte eigentlich nicht sein.
Genau.
Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich freue mich tierisch drauf. Also ich jetzt auch wegen der Protagonistin. Ich freue mich auch, dass es gibt im Trailer zum Beispiel einen Moment, den ich wunderschön finde, ist, wo sie so ein Schwert rauszieht. Das hat mich sehr an Zelda erinnert. Sie findet irgendwo ein Schwert in einer Statue oder so. Und dann gibt es kurz darauf einen Moment, wo so ein riesiger Drache auftaucht. Und dann steht dieses kleine Mädchen davor und hebt dieses Schwert einfach nur in die Luft, um zu signalisieren, sie ist bereit für den Kampf. Mhm. Das finde ich großartig, dass man diesen Zelda-Moment irgendwie hat. Daran fühle ich mich auch so ein bisschen erinnert, so an diese alten Zelda-Teile, wo wirklich das Abenteuer im Vordergrund steht und wo vor allen Dingen auch Charakterstärke eine große Rolle zu spielen scheint, weil es scheint wohl eine ziemlich sehr überzeugte junge Dame zu sein, irgendwie so. Und so ein Charakter finde ich total super in Rollenspielen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Also Magie ist auf jeden Fall auch mit im Spiel. Und das geht also nicht nur fürs Art-Design, sondern auch fürs Spiel und großartig. Also es kommt leider erst nächstes Jahr. Also ich kann, eigentlich mir wäre es am liebsten, es käme morgen. Es wäre gestern schon erschienen.
Ja, kann ich verstehen. Nee, ja. Ist wirklich, hat mich auch sehr verzaubert. Und ich finde es auch sehr gut, dass es sowohl für klein als auch für alt ist. Ich glaube auch, die versetzt es auch so ein bisschen wieder zurück in die Kindheit. Also gerade, weil du das mit Zelda gesagt hast und dieser ganze Look, das finde ich schon sehr schön. Also ich bin auch wirklich gespannt drauf.
Und anderes Spiel, wo wir jetzt gerade schon bei der Ubi-Art Engine sind, und ich glaube, das letzte, was wir heute besprechen, war aber auch für mich, also eigentlich sind die beiden Highlight. Ich kann mich nicht entscheiden, ich will mich auch gar nicht entscheiden, was davon jetzt besser oder schlechter war. Ich finde beide großartig. Das war Valiant Hearts, The Great War. Das ist ein, es könnte gegensätzlicher zu The Child of Light gar nicht sein, ist ein Action-Adventure im Ersten Weltkrieg. Und auch das hat mich ziemlich begeistert.
Hast du es anspielen können oder hattest du nur eine Präsentation?
Es gab leider nur diese Präsentation. Also selber spielen konnte man es im Gegensatz zu Child of Light nicht. Hatte danach noch ein Gespräch mit einem der Entwickler und mir ihm da nochmal so ein paar Sachen erklären lassen. Und also ich kann nur sagen, wow, also die Ideen bisher finde ich total super.
Ja, ich muss sagen, ich fand es auch super, auch von der Optik ist es Ubi Art Framework, das sagt schon vieles. Es sieht halt, mit dieser handgezeichneten Grafik hat man mich einfach sofort gewonnen. Also ich glaube, kannst du mir jedes Spiel fortsetzen. Wahrscheinlich sogar ein Strategiespiel.
Großer Tipp, Ubisoft, Panzergeneral. Demnächst mit der Ubi Art Engine und per Bleistift gezeichnet. Dann spielen wir das vielleicht.
Ja, doch, das könnte mich reizen.
Ja, ja.
Was ich nur schade fand, also ich konnte es auch nicht spielen. Ich dachte eigentlich, dass immer einer mal ran durfte, sozusagen. Aber vielleicht habe ich mich da auch vertan. Wir haben die französische Präsentation erwischt. Dementsprechend nicht ganz so viel verstanden. Es hat aber trotzdem ausgereicht, das Bildschirmgeschehen so ein bisschen zu verfolgen. Jetzt im Nachhinein mal geschaut, worum es denn eigentlich ging. Was ich nur schade fand, ist, dass das waren ja, für mich war es ein bisschen vergleichbar mit The Cave vom Spielablauf. Also es war wie ein zweidimensionales Adventure. Und ich denke mal, das waren relativ viele Sachen, die sie da gezeigt haben vom Anfang. Mhm. Und die waren relativ rudimentär. Also diese Rätsel, die sie da gezeigt haben, die waren eher eine Lachnummer. deshalb weiß ich nicht, also ich habe mich da jetzt noch nicht hundertprozentig angesprochen gefühlt, aber ich sehe natürlich das Potenzial da drin. Also ich sowohl das Setting und die Geschichte, die irgendwie über 5 Charaktere, glaube ich, erzählt werden soll, das ist sehr vielversprechend. Und auch die, dass sie sich thematisch dem Ersten Weltkrieg widmen, das finde ich, ist mutig und, glaube ich, könnte sehr interessant sein. Also da haben sie sehr viele Möglichkeiten.
So, vor allen Dingen, weil dieser ganze franco-belgische Stil, dieser franco-belgische Comic-Stil, der erinnert so, also wer jetzt damit nichts anfangen kann, es erinnert so ein kleines bisschen an Tintin, mit wesentlich mehr Details. Also das sind sehr viel mehr Details in den Zeichnungen drin, aber Tintin und wenn man sich auch so ein bisschen umguckt, Stilage und da gibt es auch so einen Comic mit Katzen und so. Also eher so diese Richtung vom Zeichenstil mit auch wieder sehr gedrückten Farben, auch sehr passend zu dem Ersten Weltkrieg-Setting und so. Und die Figuren haben sowas, schon was bewusst Klobiges irgendwie. Also die da gibt es dann irgendwie, also von unter den Charakteren sind 4 Männer und eine Frau, die sind aber alle relativ breit. Also sie haben sehr viel Kleidung um sich herum an und sie haben sehr viel Volumen sozusagen. Es gibt jetzt nicht so Karikaturen im Sinne von, dass die Damen zum Beispiel alle sehr dünn dargestellt werden und die Männer alle sehr muskulös, sondern es sind alle sehr klobig und alle sehr breit, was aber ganz gut auch dazu passt, weil das sind ja, es spielt im Krieg, es sind sehr, sehr kräftige Kämpfer mit im Spiel und es passt so irgendwie gut zusammen. Und oft sind die, zum Beispiel die Haare auch so weit nach unten gesetzt, dass man die Augen gar nicht sehen kann irgendwie.
Ja, stimmt.
Der Helm so weit nach unten gerutscht und so, schon ganz cool. Und aber es gibt ein verbindendes Element, und zwar den Hund.
Woran man erkennt, dass es ein Next-Gen-Titel wird. Die musste ich, Entschuldigung.
Ja, ich glaube aber, dass die mehr zu bieten haben als in Call of Duty. Das sah wirklich cool aus, weil du hast immer diesen Begleiter mit dabei, ne?
Also man hat ja, glaube ich, 2 Charaktere gesehen. Es war einmal ein Koch, der auch definitiv die ganze Zeit mit dem Hund herumgelaufen ist. Und danach war es, glaube ich, ein Grenadier, aber der hatte, glaube ich, keinen Hund dabei? Oder habe ich falsch geguckt?
Der wird den noch treffen. Also
okay.
Im Trailer siehst du den auch im Prinzip überall mit allen Figuren interagieren. Der ist immer irgendwie mit dabei. Mhm. Und ich glaube, der ist wirklich das verbindende Element. Und es gibt wirklich ein ziemlich trauriges Bild im Trailer mit Gräbern. Mhm. Und du weißt, kannst du schon vorausahnen, dass nicht alle Charaktere den Krieg überleben werden. Der Hund, die aber alle überlebt, irgendwie so. Und er ist der Einzige, der im Prinzip alle kennenlernt und die genaue Verbindung zwischen den Figuren weiß. Und das ist an sich schon ein ziemlich trauriger Gedanke.
Mhm. Ja, wie gesagt, also sehe ich auch sehr viel Potenzial drin. Und ja, so von den Spielmechanismen, da finde ich, war der Hund auch sehr schön eingebunden, dass er irgendwie einen Schalterhebel apportieren musste, damit dann der Koch eine Hebebühne, Hebebühne betätigen konnte. Das fand ich schon ganz nett. Also ich glaube, da wird schon auch noch wesentlich mehr drin sein, als das, was wir da jetzt sehen konnten. Deshalb bin ich da absolut guter Dinge. Nur mir fehlt es da jetzt noch, um wirklich zu sagen, ja, das wird der Titel, auf den ich mit schlaflosen Nächten warten werde.
Dazu wissen wir einfach nicht genug.
Genau.
Also die ganze Stimmung ist auf jeden Fall sehr vielversprechend und mutig. Es soll zwar schon schwarzen Humor geben, zum Beispiel, dass mit Klischees gespielt wird, dass die Deutschen zum Beispiel sehr viel Bier trinken. Oder es gibt am Anfang das Gameplay, der Gameplay-Demonstration, du bist Gefangener der Deutschen, du musst für die Kartoffeln schälen und kochen. Und dann, was essen die? Kartoffeln und Bratwurst. So, das ist schon an sich witzig, aber der Krieg soll jetzt nicht er soll halt so dargestellt werden, dass er immer noch grausam ist. Also das hat man mir versichert, dass die gehen sehr, sehr, sie hangeln sich an Ereignissen entlang, die es im Ersten Weltkrieg auch tatsächlich gegeben hat und haben Briefe von Soldaten und von generell diesen Briefverkehr, der im Ersten Weltkrieg stattgefunden hat, auch gelesen und studiert und daran sich Inspiration für ihre Geschichten geholt, die sie da erzählen. Und ich glaube schon, dass das eine ganz gute Verarbeitung der Thematik ist. Also sie wollen nicht so hundertprozentig Geschichtsstunde betreiben, aber trotzdem ein gutes Gefühl dafür geben, wie es zu dieser Zeit war, trotz Comic-Stil. Oder gerade wegen des Comic-Stils. Also das soll eher so ein, das Publikum ein bisschen stärker zu erreichen.
Ja klar, schreckt auch nicht so ab, als wäre es jetzt ein zweites Call of Duty.
Oh Gott, ich bin so dankbar, dass es kein Ego-Shooter ist.
Ja, man möchte sich nicht vorstellen.
Ich habe auch nicht in dieser Präsentation gesehen, dass er irgendjemanden ernsthaft tötet, ne? Ist mir übrigens mal aufgefallen.
Du hast recht. Ich dachte erst, da war jemand an einem Geschütz auf einer Brücke, aber um den hat er sich auch nur herumgearbeitet, gell? Und genau, dann hat er die Brücke in die Luft gesprengt, man hat noch gesehen, wie alle Soldaten geflüchtet sind. Du hast recht.
Das ist eigentlich richtig cool. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das beibehalten. Die Frage habe ich dummerweise auch nicht mehr gestellt. Die ist mir dann im Brust wieder eingefallen.
Wie es öfter so ist, ja.
Wie es öfter so ist, so im Halbschlaf habe ich dann gedacht, so am Mist, diese Frage jetzt doch mal stellen. Da bin ich eingeschlafen. Aber finde ich cool. Also wenn das jetzt weiter so gehalten wird und dass du jetzt nicht, du bist zwar kräftig und so, und dieser Granadier oder der Typ, der diese Granaten werfen konnte, dass der Zugriff auf diese Waffen hat, ist eine tolle Sache, aber dass du damit niemanden direkt tötest und so. Also man sieht zwar schon ständig Leute um sich herum sterben, ne? Also wird ja auch ständig geschossen und ständig kriegen Leute irgendwie eine Kugel ab und so. Das ist schon ziemlich brutal. Aber dass du selber nicht aktiv tötest, finde ich, hoffe ich, dass das auch im Spiel sich so überträgt und weiterführt.
Ja, wäre definitiv.
Ganz cool.
Ein Kriegsspiel ohne zu töten, das wäre ein Jubiläum, ein Novum, ein etwas ganz Neues. Ich bin gespannt.
Wenn dann noch Fische vorkommen, die wegschwimmen, wenn du in die Nähe kommst, dann wäre das die Revolution.
Okay. Na gut, wenn du es sagst, wenn dich das vom Hocker haut.
Nein. überhaupt nicht. Ich bin echt gespannt, aber es kommt auch erst nächstes Jahr. Und ja, also jetzt mal abschließend, wie ist so dein Eindruck gewesen von der ganzen Veranstaltung?
Man hat ja im Vorfeld, oder Ubisoft hat ja im Vorfeld kommuniziert, dass relativ viele neue IPs vorgestellt werden sollen. Und ja, gemessen daran, man spinnt sich dann ja alles zurecht. Also ich habe schon auf der Fahrt gesagt, oh, Beyond Good and Evil 2 mit einem kleinen zwinkernden Auge natürlich, aber wäre schön, wäre es gewesen. Also ich sag mal, dadurch, dass Child of Light und auch Valiant Hearts vorgestellt wurden, das hat mich sehr gnädig gestimmt. Ich fand, das waren wirklich richtig schöne Ausnahmetitel. Mhm. Das steht Ubisoft sehr gut zu Gesicht. Ja, und sonst der Rest war nett.
Also ich finde, dass die schon ein sehr hochkarätiges Portfolio bringen, weil also auch wenn wir schon die 100. Assassin's Creed sehen, es sind ja immerhin noch gute Spiele und ich glaube, dass die zu Recht ihre Fans haben. Da war jetzt nicht wirklich was Schlechtes dabei, oder? Also.
Ja, aber gerade ich bin bei Assassin's Creed so ein bisschen wehleidig, glaube ich, weil das wird mir zu sehr ausgewrungen. Also ich mag Ubisoft sehr gerne, weil sie wirklich viele, viele super tolle Titel veröffentlicht haben, auch jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit. Und auch teilweise mutige Spiele, also Spiele, die jetzt nicht jeder machen würde, das finde ich klasse. Auf der anderen Seite lutschen sie halt so eine Marke wie Assassin's Creed aus und das finde ich, steht ihm wiederum nicht so gut zu Gesicht. Ich weiß nicht, gerade mit Assassin's Creed laufen sie für mich in Richtung einer tiefen Klippe. Und ich hoffe, dass sie da noch rechtzeitig vielleicht die Wende machen und sagen, hey, wir lassen uns mal ein bisschen ruhen. Und das hat sich jetzt gerade auf diesen Digital Days leider nicht abgezeichnet, dass da schon zwei weitere Titel einfach angekündigt wurden. Hm. Ich weiß es nicht. Also Assassin's Creed, da bin ich so ein bisschen, muss nicht sein.
Aber ich glaube, wenn man so die Größenordnung von Ubisoft erreicht hat, dann braucht man, glaube ich, auch so einen Titel, den man jedes Jahr bringen kann und der auch Kohle einbringt, weil wir kennen es von Electronic Arts, die machen ja auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Teilweise auch Sachen, die man EA einfach so nicht zugetraut hätte. Ich möchte da so an Sachen wie Mirror's Edge oder so erinnern, wo wir uns alle drüber gefreut haben, dass das Spiel erschienen ist und später diese Projekte wie Shadow of the Damned und so. Und das erste Dead Space war ja auch ein Experiment. Ich glaube, wenn du eine bestimmte Größenordnung erreicht hast, dann brauchst du einfach dein FIFA sozusagen, ne? Was du jedes Jahr machen kannst. Und
ja gut, FIFA ist noch mal ein anderes Thema, dass sie da jetzt das Spiel nicht revolutionieren können, ist klar. Und dass sich das immer noch verkauft wie geschnitten Brot, ist mir auch klar. Für mich ist, ich kann es verstehen, dass sie diese große Marke brauchen und die auch ein bisschen ausschlachten, ist vollkommen klar. Nur ich würde mir halt wünschen, dann sollen sie gerne mit Watch Dogs so weitermachen. Dann sollen sie sagen, hey, jetzt haben wir Watch Dogs, hoffentlich verkauft sich das gut und dann machen wir davon halt ein paar Teile.
Ich glaube, das ist sogar der Plan. Ne? Also das hat
genau, sie wollen das ja auch so hochziehen.
Das hat mir ja jetzt niemand natürlich erzählt von Ubisoft, aber das wäre so meine Vermutung, dass sie jetzt versuchen, eine neue IP zu machen, weil sie merken, dass die Assassin's Creed so langsam nicht mehr zieht. Ich glaube, dass nach Black Flag auch nicht mehr so viel Großes passieren wird. Ich glaube, das wird nochmal so ein großes Abschiedsgeschenk für die großen, für die Assassin's Creed Fans und so. Und dann wird es erstmal, glaube ich, eine Pause geben oder einen großen Wechsel. Vielleicht wird man dann, man wird abwarten, was Watch Dogs, ob sich das verkauft und ob das vielleicht das neue Assassin's Creed wird. Und dann wird man für diese Konsolengeneration dann mehr Watch Dogs machen. als das und Assassin's Creed so ein bisschen auslaufen lassen.
Wäre wünschenswert. Also ich würde es gut finden. Wie gesagt, ich kann es absolut verstehen. Man darf da ja auch nicht irgendwie sehr illusorisch rangehen und sagen, ach, die sollen nur Spiele machen, die jetzt nur mich interessieren. Das funktioniert natürlich nicht, ist mir auch klar. Nur bei Assassin's Creed ist der Bogen für mich jetzt so langsam überspannt. Das nur so am Rande.
Wobei die ja, also das ist ja schon krass, wie die das auch produzieren. Ne? Also im Prinzip arbeiten ja rund um die Uhr Leute an diesem Spiel. In der Endphase so irgendwie immer, also es ist irgendwie immer regelmäßig 700 Leute oder so rund um die Welt. Das ist schon ziemlich krass, dass dadurch, dass die das halt jedes Jahr rausbringen wollen, haben die da auch total die Productions, total die krasse Arbeitsweise, die, glaube ich, in der Welt bisher unvergleichlich ist. Ich glaube, das gibt's nirgendwo anders irgendwie.
Ja, die Spiele sind ja auch nie schlecht. Also das muss man ja sagen. Es ist ja nie, dass du sagst, oh, unter aller Kanone. Nur irgendwie nutzt es sich halt ab, wenn du jedes Jahr wieder hörst, ach, hier kommt Assassin's Creed pipapo. Mhm. Dann denke ich mir so, ja. Und irgendwo fällt ein Sack Reis um. Also weiß nicht, mich interessiert es nicht. Ist wie Call of Duty leider ja ähnlich. Auch Call of Duty ist nie ein schlechtes Spiel, auch wenn da gerne mal die Hasskappe aufgesetzt wird. Aber irgendwann,
ne? Ja, das halt stimmt. Ja. Es ist halt zu viel vom Gleichen. Aber ich muss dazu sagen, dass Call of Duty und Assassin's Creed so inhaltlich so null zu vergleichen sind. Ja, also Call of Duty ist halt schon so diese Action-Achterbahn mit dem sehr guten Multiplayer-Modus. Wenn man die beiden aber gegenüber hält, dann hat Assassin's Creed auf jeden Fall ein deutlich höheres Qualitätsniveau in allen Bereichen. Also
finde ich auch.
Multiplayer weiß ich jetzt nicht, weil ich den Multiplayer von Assassin's Creed nie gespielt habe. Da soll jetzt einer kommen. Ich habe den nicht angespielt oder so. Aber in Singleplayer stecken halt viel, viel mehr Ideen und viel, viel mehr Innovationen drin, als Call of Duty je hervorgebracht hat. Also ich glaube, die beiden geben sich da eigentlich nicht so viel.
Das würde ich so unterschreiben. Nur, ich wollte so ein kleines Beispiel mal zur Seite nehmen. Aber klar, das stimmt schon. Da ist mir Assassin's Creed auch noch wesentlich lieber.
Das stimmt. Aber vielleicht das nächste Mal, also wenn ihr wie Neues macht, Ubisoft, macht mal eine ganz andere Epoche. Eine, die so abgefahren ist.
Ja, das wäre zum Beispiel ein Anfang, ja.
Ja, warum nicht mal irgendwie, keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhundert irgendwie wäre zum Beispiel mal interessant.
Ich muss ja persönlich auch sagen, ich fand es sehr schade, dass das letzte Prince of Persia gefloppt ist, weil das fand ich zum Beispiel auch sehr schön eigentlich. War nicht perfekt, aber hatte ganz schöne Ansätze.
Ja, da kommt ja jetzt gar nichts mehr, ne? Also dass es kein Erfolg war, haben sie es einfach mal wie eine heiße Kartoffel fallen lassen.
Ja, vielleicht manchmal auch richtig, wenn man da irgendwie in so einem kreativen Loch ist und auch die Umsätze nicht stimmen, kann ich es auch verstehen, dass man das mal macht, aber vielleicht wäre es auch mal wieder an der Zeit für die Next Gen, das mal wieder hervorzukramen, weil es waren ja wirklich auch schöne Titel.
Aber dass sie relativ offen mit den Designern umgehen, sieht man jetzt an Child of Light. Das haben wir gar nicht gesagt. Das kommt von dem Creative Director von Far Cry 3.
Ja, als ich das im Trailer gelesen habe, musste ich erstmal so ein wenig stutzen. Sieht ja nicht danach aus.
Ja, also vom abgefahrenen Drogen-Trip mit den abgewichsesten Ideen, die du überhaupt je in einem Videospiel gesehen hast, zu so einem wunderschönen Fairy Tale. Das ist schon ein großer Sprung. Aber zeigt halt auch, dass die sagen, so unsere Designer dürfen sich da auch austoben. Und das macht, glaube ich, die Ubisoft-Spiele ja auch unter anderem aus. Also sie kriegen die Waage ganz gut hin zwischen diesem Mainstream, den sie machen müssen, um ihre Spiele zu verkaufen, und dass da trotzdem noch ein hoher künstlerischer Anspruch irgendwie drinsteckt. So, da können sich, glaube ich, andere große Spielehersteller schon eine Scheibe von abschneiden, weil man merkt halt, wenn Ubisoft-Spiele, die meisten, jetzt Panzergenerale mal ausgenommen, es tut mir leid, Jan, aber das kommt nicht so gut weg. Aber Panzergeneral, also wirklich sowas mal ausgenommen. Also die haben ja schon alle ihren eigenen Stil und da sitzen Autoren hinter, die eine eigene Vision irgendwie hatten. Und das war ja beim ersten Assassin's Creed zum Beispiel auch so. Da haben wir auch alle gesagt, wow, coole Idee und hätten wir so nicht erwartet. Und jetzt haben wir so Titel wie Rayman und so, die haben einen bestimmten Charakter. So ein Call of Duty oder so oder leider auch so Spiele wie Diablo, die ja auch sehr erfolgreich sind, die kannst du ja von anderen ähnlichen Spielen ja kaum unterscheiden.
Stimmt. Ja gut, obwohl dem im Detail dann auch sehr explizit nachgestellt wird. Das fehlt ja zum Beispiel bei Assassin's Creed. Es gibt eigentlich jetzt nicht die direkten Nachahmer. Es gibt zwar mal ein Remember Me, aber jetzt exakt so die Nachbaute, wüsste ich jetzt auch nicht.
Ja, Remember Me ist interessant, ne? Also sagen viele. Ich fand da zum Beispiel gar nicht, dass es irgendwie in die Richtung geht. Also thematisch zwar schon mit den Erinnerungen, aber für Spiel war das ganz anders, oder?
Ja, klar, auch sehr grob jetzt gesagt. Also so kleine Elemente entliehen. Also deshalb, das ist das Nächste, was mir jetzt einfallen würde. Ist natürlich auch komplett anders.
Ravenscry würde mir da jetzt einfallen von Topware. Das war so ein Piratenspiel, was auch sehr, sehr Assassin's Creed-mäßig aussah.
Wenn du es sagst. Das habe ich zwar mal gehört, aber nie gesehen.
Ich habe da auf der Gamescom die Präsentation gesehen. Es sah wirklich sehr stark ein Backpack aus.
Okay.
Düsterer zwar und grober, damit sie sich auch von Assassin's Creed abheben können, mit komplizierteren Seeschlachten und so, aber im Grunde genommen dieselbe Kerbe.
Okay.
Also Nachahmer gibt es da wohl anscheinend schon.
Okay.
Okay. Schuss zurück. Dann hoffe ich, dass nächstes Jahr für dich ein bisschen mehr zu essen dabei ist.
Ja, das werde ich mal anmerken bei Ubisoft.
Ja, also ich weiß ja nicht, wie viele laktoseintolerant sind oder andere Lebensmittel nicht zu sich nehmen können. Das wäre natürlich, ist natürlich immer schade, wenn man dann im Flugzeug sitzt. Also man kriegt ja wirklich bei Air France gab es morgens so ein Croissant. Ja.
Aber das
auch,
ging, das
habt ihr auch gekriegt? Habt ihr auch gekriegt?
Ja.
Irgendwie so, es ist so, ich meine, die Leute, die fliegen, die werden es wissen, aber man kriegt ja immer so bei so Kurzflügen immer so ein bisschen was zu trinken und was zu essen angeboten und so, und das Essen ist immer so ein Scherz.
Ja.
Das kann sich halt wirklich sparen. Und die Höhe, die ich mal erlebt hatte, war, dass ich bei Air Berlin irgendwann mal da saß und dann so ein kleines, faustgroßes Brötchen gekriegt habe, also kinderfaustgroß, das einfach nur hart war. Also es ist da reingebissen und ich gefragt, ob da jetzt irgendwie nur schon deine Schneidezähne drin stecken geblieben sind. Das war
nicht schlecht.
Unverschämtheit. Und auf dem Rückflug haben sie mir dann so einen Cookie angeboten. Das war dann so ein Schokoladenkeks. Das war bei Wirklichkeit irgendwie nur so ein Würfel, etwas größerer Würfel mit Schokoladen-Kakao ähnlichen Geschmack und hat auch nicht so wirklich. Also es war nicht mal ein richtiger Keks, weißt du?
Es schade, dass es nicht dabei war. Das hätte ich gerne gegessen. Das klingt sehr verlockend.
Ja, also das Croissant am Anfang war ähnlich gelagert. Das war wirklich so ein, keine Ahnung.
Naja, zumindest bekommt man was zu beißen für den kurzen Flug.
Ja, und auf dem Rückweg gab es dann auch was zu trinken und dann, ich hätte gerne Cola. Oder nee, stimmt gar nicht, ich habe einen Schweppes bestellt. Das war dann keine normale Dose, sondern es war eine extra kleine Dose.
Mit ja.
1,5 Zentiliter.
Ja, habe ich auch, kenne ich. Hm. Freut sich endlich was zu trinken und dann, oh, ein Tropfen, schön.
Ja, das ist unglaublich. Also auf Flügen wird echt gegeizt.
Das stimmt.
mit der Verpflegung.
Aber wenigstens nicht bei den Digital Days bei Ubisoft.
Na stimmt, nee, da kann man sich nicht beschweren.
Dazu muss ich auch nochmal sagen, ich bin ja auch selber schuld. Es gibt ja durchaus Tabletten, die man nehmen kann, damit ich auch Sachen essen kann, in denen Laktose drin ist. Also ich hätte mich nur besser vorbereiten sollen.
Echt? Gibt's das?
Ja, die nennen sich, oder weiß ich jetzt nicht, ob sie sich immer so nennen, aber zumindest liegen sie hier so rum. Es sind Lactostop-Tabletten, nennen die sich. Und die helfen dann bei der Verarbeitung von Laktose. Ja.
Der Name ist geil.
Ja, auf jeden Fall.
Lactostop.
Du, ich sag dir, wenn du einmal Milchreis isst, während du intolerant bist, bist du ja nicht, also laktoseintolerant bist, dann weißt du, warum das Lactostop heißt.
Was funktioniert das? Macht dich nicht kaputt oder so, wenn du das dauerhaft nimmst?
Ja gut, ich nehme es auch wirklich selten, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch mitgehabt. Aber nee, es hilft. Also du nimmst es wirklich nur, du kannst es, wenn du das Sahnetörtchen schon in der Hand hast, brauchst du nur schnell zwei Tabletten einschmeißen und dann funktioniert es eigentlich recht gut. Also...
Was passiert da genau? Wird dann einfach wird dann die Abwehrreaktion gestoppt oder so?
Ich habe keine Ahnung. Lass mich doch nicht so auflaufen, Mensch.
Ja, du schluckst die Tabletten doch, nicht ich.
Ja, das stimmt. Ja, deshalb nehme ich sie nicht, weil ich mich nicht schlau mache vorher. Ich habe sie auch geschenkt bekommen, um ehrlich zu sein.
Ach so.
Ich wehre mich eigentlich so gegen Medizin eigentlich ganz gerne mal. Nur da bin ich dann, ja, weil ich es geschenkt bekommen habe,
mal schwach. War das so ein Typ, ominöser Typ mit Trenchcoat, ja, der dir das so in die Hand gedrückt hat?
So in den Seitentaschen seines Mantels. Hey, du! Ja, genau du!
Das habe ich das gerade. Ich habe Lactostop für dich. Ein neues Medikament, noch nicht erprobt, aber hundertprozentig wirksam.
Ja. Und dann seitdem wachsen mir Haare an komischen Stellen und ich habe so komische Ekzeme am Hals. Aber hey, zumindest kann ich alles essen, was mit Milch gemacht wird. Ich kann
Sahnetorte essen.
Ja. Hey, du lachst. Ja, wenn du erstmal 2 Jahre lang kein Milchreis und keine Sahnetorte essen darfst, dann weißt du, wie das ist. Oh, dann machst du das wahrscheinlich.
Das tut mir auch wirklich da. Also meine bessere Hälfte ist laktoseintolerant. Die hat also wirklich genau das gleiche Problem und darf noch nicht mal Gluten zu sich nehmen. Also das Essen ist wirklich sehr eingeschränkt. Und es tut mir manchmal wirklich leid. Ich kann zum Beispiel alles essen und probiere auch gerne Sachen aus. Und das ist ein trauriges Bild. Der Blick, der sagt, ich will das jetzt auch gerne mal probieren, aber ich darf nicht. Mhm. Es ist schlimm. Also es ist, das finde ich auch nicht lustig. Also wer das hat, der tut mir echt ein bisschen leid. Deswegen, lieber Sebastian, kriegst du von mir auch aufrichtiges Beileid.
Das hast Mitleid, du Mitleid, gesagt.
Nicht Beileid. Entschuldigung.
Mitleid, natürlich. Ja, aber ich muss sagen, persönlich, wenn ich so ein leckeres Sahnetörtchen vor mir stehen habe, dann ist mir das manchmal auch egal. Also solange eine Toilette in der Nähe ist, kann man das alles noch machen. Bei mir ist das nicht ganz so schlimm.
Achso, na gut. Ja, aber so durch dank Lactostop kannst du wenigstens auch mal das Sahnetörtchen schnabulieren.
Wir machen ja so eine kleine Werbepodcast für Lactostop gerade. Ja,
stimmt allerdings nicht. Ich rufe morgen an. Das finde ich großartig, die Werbekampagne. Wollt ihr nicht noch auch ein Video dazu drehen?
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Lactostop. Endlich wieder Sahnetörtchen.
Genau so.
Ich will es kaufen.
Okay. Ja, super, Sebastian. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und hier sehr ausführlich mit mir die Digital Days noch durchgesprochen hast.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, obwohl ich nur zu drei Titeln was sagen konnte.
Das haben wir auch noch relativ geschickt umschifft.
Finde ich auch. Du hast das sehr gut gemacht.
Okay, also insofern, also unsere Highlights, auf jeden Fall die beiden Child, also UbiArt Framework Titel, Child of Light und Valiant Hearts. So. Augen offen bei denen. Ansonsten das Übliche vom selben, aber wie immer gut. Hm? Bis auf Panzergeneral. Oh, die morgen.
Hast du aber den Narren
gefressen. Morgen krieg ich eine E-Mail von den Entwicklern von Panzergeneral, dass ich total böse bin. Nein, Panzergeneral ist bestimmt gut. Ich mag
Panzergeneral total gerne, genau.
Ja, ist bestimmt gut, aber ich kann wirklich nichts dazu sagen. Insofern.
Ja, es ist auch schwer. Also deshalb muss ich jetzt meine Aussage vorhin vielleicht noch einmal kurz abrunden. Man kann ja zu keinem Spiel sagen, dass es wirklich schlecht war. Und das ist auch eine schöne Aussage. Es war eigentlich alles gut.
Das muss man wirklich sagen, ne? Also ja. Gut, die wären natürlich auch blöd, wenn sie international Journalisten einfliegen und sagen da, Ride to Hell 2. Aber das wäre.
Aliens Colonial Marines 2.
Ja, so, hey, wir haben es gekauft und einen Nachfolgetitel gemacht. Nein, das, okay. Also ich glaube, dass sie sich da schon richtig gut überlegen, welche Spiele sie da zeigen, aber es war wirklich alles gut. Das muss man denen lassen. Also ja. Nette Überraschung dabei und auch ein gewohntes, gutes Niveau. Also die Ubisoft kann man da wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anzufangen wissen.
Gar keine Frage. Unterschreibe
ich. Und insofern, Sebastian, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Hörern natürlich auch.
Ja, vielen Dank.
Alles klar. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.